Showtime und Bühne frei. Ein herzliches Willkommen live aus dem Eisfach von Magenta Sport und Magenta TV. Schön, dass ihr dabei seid, weil das ist heute eine besonders wichtige Sendung. 44 Spieltage sind vorbei in der Penny DL. 8 kommen noch, aber vorher, das wisst ihr auch, liebe Eishockey-Fans, kommen die Olympischen Spiele. Und wir analysieren heute in dieser großen Vorschau das Team Deutschland mit dem Bundestrainer, mit Harry Kreis und auch das Frauenteam mit der Leistungssportreferentin, mit Ronja Jenicke. Und zudem geht natürlich dann auch nochmal unser Blick auf, ich glaube, so ungefähr 85% der absolvierten Hauptrunde, auch wenn ich schlecht in Mathe bin, vielleicht könnte es stimmen. Wer wird von der Pause profitieren? Wer legt nochmal richtig los? Und wer bleibt vielleicht dann auch nochmal in den Startblöcken hängen? Soweit, so gut. Wir haben übrigens heute auch noch zwei Überraschungsgäste dabei, die Gutes getan haben. Und dementsprechend können wir das ja eigentlich nicht sein von der Eishockey-Show. Da mussten wir uns extern Menschen einladen. Dazu gleich mehr, aber erstmal natürlich ein Hallo auch an meine beiden Mitstreiter heute in die Eishockey-Show live. Und ich beginne mal mit dem Herrn auf dem Sofa. Und wieder, sage ich, hat er es nicht in den Dschungel geschafft, aber dafür in diese Sendung, denn hier fehlte noch ein C-Promi. Verbal greift er wie immer nach den Sternen und immer wieder ist es eine Prüfung für unsere Lachmuskeln. Zweimal selber bei Olympischen Spielen, deshalb heute unser Herr der Ringe und eigentlich immer das Krokodil der guten Laune, Rick Goldmann. Schönen guten Abend.
Serge, bravo. Das wird ja doch noch was aus dir.
Ja.
Schön, dass
ich
dich sehe.
Und dann gehe ich mal auf die linke Seite, rechts von dir aus gesehen, denn er wäre wirklich der perfekte Kandidat für das Dschungelcamp. Vielseitig wie ein Chamäleon und er frisst alles, solange es nur aus Fruchtgummi ist. Meist sieht man ihn ja nur obenrum und alle fragen sich, was er wohl Down Under trägt. Der Dr. Bob der Eishockey-Welt, Basti Schwele.
Labs, sehr schön, guten Abend.
Ja, ich dachte, das
geiles
passt so
Teil,
in den Zeitgeist.
Geiles Teil, oder?
Es passt in den Zeitgeist, dachte ich mir gerade so ein bisschen. Ne?
Schaust du Dschungel, bevor wir anfangen?
Notgedrungen, weil ein großer Teil, nämlich der restliche Teil der Familie, es schaut. Genau. Aber ich bleibe lieber in der Eishockey-Welt, so ist es. Ja. Ich gucke die echten Stars, finde ich besser. Ja. Über die reden wir heute auch. Wird eine große Pre-Game-Show, wenn man so will, rund um die Olympischen Spiele. Ich habe es ja angekündigt, wir wollen natürlich auch noch mal so ein bisschen das erste Fazit ziehen von den Spieltagen, die bisher gelaufen sind in der Penny DL. Ihr dürft übrigens das vielleicht noch zu guter Letzt, und dann höre ich auch mit der Reminiszenz an diese andere Sendung auf einem anderen Kanal auch auf, wenn ihr irgendwie meint, das wäre es für heute, ich habe echt keinen Bock mehr, dann dürft ihr natürlich die folgenden Sätze auch sagen, ich bin ein Puck, holt mich hier raus, okay?
Wir hätten noch so ein T-Shirt braucht, wo man anrufen kann für uns.
Ja, genau.
Aber haben wir nicht. Du hast uns nicht eingeweiht in deine wirklich gute Anmods.
Hätten wir noch Kohle machen können mit den Anmods.
Ja, mit den Anmods. Jetzt hat er mal einmal gute, nimmt uns nicht mit, verstehst du?
Ja, das stimmt.
Wie geht's euch sonst? I'm feeling very Olympic today.
Fühlst du dich schon?
Ja, geht's euch auch so?
Puh, also ich bin erstmal fertig jetzt ein bisschen gerade, aber so, nee, mir ist es zu lang. Ich hätte gern noch gehabt, dass wir auch in der Liga noch das Wochenende wenigstens gespielt hätten.
Okay.
Mir ist die Pause viel zu lang jetzt ohne Eishockey.
Ja gut, aber es ist ja Eishockey.
Ja, erst nächsten Mittwoch.
Vielleicht das geilste, ja das stimmt, steht vielleicht das geilste Turnier an, das jemals gespielt wurde. Also ich muss schon sagen, es war gestern, waren wir noch gemeinsam in der Konferenz.
Ja, wart ihr?
Und ja, haben uns das Ganze angeschaut da. Das war schon nochmal spannend, weil sie ein bisschen was in den Plätzen getan haben. Mhm. Aber dann, wo ich heimgefahren bin, heute in der Früh war es tatsächlich so, dieser Fokus nach Olympia, der zieht mich jetzt schon an.
Ja, du bist auch der einzige Olympiateilnehmer von uns. Deswegen.
Auch drei. Gott sei Dank der einzige aus Deutschland. Ja. Insofern, also ich muss trotzdem sagen, ich freue mich, ich glaube, es geht wie den Leuten zu Hause. Dieses Turnier wird unglaublich hart besetzt sein, unheimlich gut besetzt sein. Nicht nur von Deutschland, sondern von der ganzen Welt. Und ich finde es mega.
Absolut. Bevor wir nachher auch natürlich intensiv nochmal über den Kader sprechen und uns um alles Weitere kümmern mit dem Bundestrainer, der uns gleich zugeschaltet sein wird, weil ich gesagt habe, du warst ja mal dabei. Du hast es ja gesagt, Basti, er kennt sich ja aus. Ja. Er hat das Feeling ja aufgesaugt damals. Olympische Spiele. Mit welcher Art von Vorfreude fährt man da hin? Also wann hat vielleicht so für dich damals als junger Spund das Kribbeln begonnen?
Also tatsächlich war Olympia für mich, ja, wie ich so 7, 8 Jahre alt war, war das eigentlich für mich das größte Ziel. Und ich weiß nicht, damals habe ich auch alles angeschaut, was bei Olympia war. Mhm. Wir haben gestern darüber gesprochen, 84 zum Beispiel.
Sarajevo!
ich weiß noch, wie dieser Ding da immer geschrien hat und so weiter. Ja. Und da war mir
das
eigentlich
Maskottchen, der Wolf.
Genau, da war ich 8 und da war mir eigentlich schon klar, dass ich da irgendwann mal in meinem Leben hin möchte, dass das ein Ziel ist. Und das sagen dir ja alle Sportler, deswegen kannst du die Frage eigentlich nicht stellen, also wie sehr freust du dich? Das ist halt, jeder sagt, es ist sowas Besonderes, weil es halt alle 4 Jahre nur stattfindet. Und weil du nicht alleine bist, du bist nicht in dieser Eishockey-WM-Bubble, die auch ganz was Tolles ist, wenn du das spielen darfst, aber du bist normalerweise, jetzt ist es in Mailand ein bisschen anders, weil es sehr verstreut ist, aber normalerweise bist du im großen olympischen Dorf. Mhm. Du triffst alle Menschen, alle Sportler der ganzen Welt wirklich und das ist so bunt. Und dieses insgesamt, dieses Sport-Happening, dieses Feeling, das du als Sportler kriegst, das kann man draußen gar nicht erzählen eigentlich. Weil es wirklich nur für den Sportler selber ist, wenn er da teilnimmt. Und das ist was Einzigartiges, das vergisst du nie. Und das ist wirklich was Schönes, das, wo ich in meinem Herzen immer noch trage.
Hast du dir ein Olympiatattoo gesetzt eigentlich?
Nee. Das ist lustig, dass du sagst, das ist ja heutzutage die Frage, Olympiatattoo.
Ja, genau.
Nee, habe ich nicht. Mache ich auch nicht.
Du hast tätowiert.
Ist schon vorbei. Und es ist ja jetzt in dem Körper auch nicht mehr so leicht rein zu tätowieren.
Doch, doch, es wäre viel Platz.
Das ist inzwischen irgendwie so, wenn man da rein tätowiert, das ist wie so ein Löschblatt, wo dann die Tinte verläuft. Ja? Also das hätte man vielleicht vorher machen sollen als Aktiver, aber ja. Ich glaube, in meinem Alter ist man...
Ja, aber damals hast du es nicht gemacht.
Nein. Ich bin nicht tätowiert.
Ja. Wenn die Falten zusammenkommen, dann auf einmal in der falschen Pose, dann ist es nur noch ein Ring auf einmal.
Das Bodyshaming, die Gedicht zeige ich
auch. Ja, okay, alles klar, gut, habe ich so verstanden.
Und schon ist Ruhe.
Dann lass uns doch mal anfangen. Und,
ach so, haben wir noch gar nicht angefangen. Wann geht die Sendung eigentlich los?
Um 19:30 Uhr.
Ach so.
Ist das schon durch?
Der Harry wartet bestimmt schon 10 Minuten und denkt sich, warum zum Teufel?
Habe ich wieder zugesagt.
Habe ich zugesagt bei diesem Menschen.
Bei diesen unmöglichen Menschen.
Ja, dann lass uns doch mal einigermaßen mit Benehmen starten. Ja. Vielleicht kriegen wir das auch heute noch mal.
Ja, du hast doch angeheizt.
Naja, nur so indirekt. Ich wollte nur von Goldi wissen, wie das ist bei Olympischen Spielen. Ich war noch nicht da, außer als Reporter. Dementsprechend als Teilnehmer kann ich es nicht beurteilen. Der Kader, auf den wir natürlich gucken wollen und über den wir uns intensiv gleich auch mit dem Bundestrainer noch mal austauschen wollen. Wie guckt ihr generell auf den Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft von Milano? Was waren so die ersten Gedanken und wie sind die Gedanken vor allem, wenn wir da die Namen, die dabei sind, auch sehen, als es rauskam und jetzt vielleicht auch in der verhältnismäßig kurzen Phase, dann bis es losgeht?
Also zunächst mal waren mir in der Anfangsphase der Nominierung ein bisschen viel verletzte Spieler dabei, die zum Glück zurückgekommen sind alle und alle wieder im Spielbetrieb sind. Als letztes Dominik Cahun am Wochenende in der Schweizer Liga übrigens eingestiegen.
Ja.
Auch wichtig, dass er nochmal Spielpraxis bekommen hat. Aber ich meine, was willst du dem Bundestrainer denn widersprechen? Und der Harry hat sich ja auch total Gedanken gemacht und hat ja auch sehr viel nach Rollen aufgestellt, so wie er es gesagt hat. Und ich glaube, mit unseren NHLern sind wir super besetzt. Jetzt hast du einen Josh Samanski noch, der ein NHL-Debüt gegeben hat vorgestern. Genau. Und der kommt da auch nochmal mit Selbstvertrauen und allem. Ich finde schon, wir haben einen ziemlich geilen Kader. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Kader, der meiner Ansicht nach Sinn macht. Weil, wenn man genau drauf schaut, ist in dem Kader 2/3 des Teams vom Silberteam und der Harry Greiss. Das heißt, das sind auch natürlich die Spieler, die er kennt, die unter ihm schon abgeliefert haben. Du hast, wenn du genauer drauf schaust, 3/4 der Mannschaft mit Nordamerika-Erfahrung. Das macht absolut Sinn, weil du auf kleiner Eisfläche spielst. Du hast aktuell 9 Spieler mit dabei, inklusive Torhüter, die in Nordamerika unterwegs sind. Absolute Superstars, die dieses Jahr brutal abliefern. Grubauer zum Beispiel, drittbeste Fangquote in der NHL. Dreiseitel wieder einer der besten. Seider in der Verteidigung dieses Jahr, 14. bester Scorer und 5. meiste Eiszeit von allen Spielern in der NHL. Also du hast absolute Peak-Player dabei. Und wenn du natürlich jetzt nur auf diesen Kader schauen würdest, auf diesen Deutschen, dann wäre er bei einer normalen Weltmeisterschaft einer, der um den Titel mitspielt. Mhm. Vorsicht, bitte jetzt nicht schneiden, sondern jetzt kommt das Aber.
Das war schon mal ein Hot Take.
Das ist richtig. Dieser Kader würde bei Weltmeisterschaft um den Weltmeistertitel mitspielen. Ohne Frage.
Ja. Ja.
Aber das ist ein Turnier unter Vollbesetzung. Da sind alle Teams dabei und die sind komplett mit NHL-Stars gespickt. Und damit muss man das Ganze ein bisschen einordnen.
Trotzdem fragen sich natürlich alle Eishockey-Fans da draußen oder auch generell natürlich Zuschauer, die vielleicht jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen wieder mit Eishockey in Berührung kommen. Das ist ja bei so großen Turnieren durchaus immer gang und gäbe, ne? Die vielleicht sonst das Eishockey nicht so verfolgen. Aber die Nationalmannschaft bei Olympia, da bin ich mal dabei. Wie gut sind wir eigentlich? So, ja. Jetzt habt ihr das gerade schon kurz skizziert. Aber wir gucken mal auf eine Grafik, weil die fragen sich natürlich alle, wie groß ist denn vielleicht eine Chance, dass wir da was mitnehmen? Medaillen, Mensch, wir haben doch schon mal Silber. Damals 2018, kann ich mich dran erinnern, war das ein tolles Turnier. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir auf Zahlen gucken, die, glaube ich, so aus dem Kosmos der NHL kommen, Rick? Ja.
Von Data-Driven Hockey?
Genau. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, von den einzelnen Mannschaften die entsprechenden Medaillen zu holen?
Also es ist ein Rechenmodell, das da veröffentlicht wurde. Und da geht es natürlich in erster Linie, die NHL hat sehr viele Daten,
ja,
und die berechnet die Wahrscheinlichkeit, wer Spiele gewinnt, wer Meisterschaften gewinnt und so weiter. Die haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man es runterrechnet, die ist aber nur immer weit weg von der Realität, das muss man jetzt dazu sagen. Es ist trotzdem spannend aus dem Grund, wenn man sich das anschaut, weil natürlich auch die deutschen NHL-Spieler so einen Impact haben, dass dieses Datenmodell ausspuckt, dass Deutschland theoretisch höhere Chancen hat auf den Weltmeistertitel als die Tschechen. Also ist jetzt
auch reine Medaillenchancen als,
genau, Tschechien. Die Medaillenchance, ja, irgendeine Medaille zu holen, liegt bei 22%, bei, genau, den Schweizern glaube ich bei 28%. Das heißt, es ist 50-50, dass entweder Schweiz oder die Schweiz mit der Medaille heimfährt. Das ist ein Modell, das ist eine Spielerei.
Die Schweiz oder die Schweiz?
Ja, oder dann die Schweiz.
Oder dann die Schweiz.
Genau, da. Deutschland oder die Schweiz. Ja. Und es zeigt auf der anderen Seite, glaube ich, zeigt es schon, wo inzwischen die Schweiz steht, von den Spielern her, aber auch Deutschland steht, von der Qualität der Spieler. Auf der anderen Seite muss man das auch mal einordnen. Ich habe mal kurz mal gerechnet gestern. Ich habe selber gerechnet. Wie viele NHL-Spieler hat Kanada?
Alle?
Nee. Von 1400.
Ach so, insgesamt, okay.
400. Das heißt, die NHL-Mannschaft, die Kanada schicken könnte, wären 16 komplette kanadische NHL-Mannschaften, die sie bilden könnte. Und dann wäre immer noch die Mannschaft komplett mit NHL-Spielern, wäre kein Spieler außer American Hockey League oder sonst wo. Und das jetzt einfach nur mal so zu sehen, wir haben 8 Spieler.
Hast du Josh schon hochgerechnet?
NHL, die in der NHL sind.
Ja. Hast du Sunshine schon hochgerechnet?
Ja, gut. Die in der NHL sind. Also die Schweizer haben 11. Jetzt nur mal kurz zu sagen, die anderen könnten 16 komplette Mannschaften bauen mit NHL-Spielern. Also das zeigt schon auch dann, so geil wir drauf sind, ein bisschen vorsichtig muss man schon sein. Und das ist ein Spiel mit der Goldmedaille und mit den Medaillen. Die Realität soll das Turnier bringen.
Ja, diese Zahlen wurden ihm präsentiert von Rick Goldmann oder eben auch der KI. Ne?
So, ich würde
ja fast kurz, dasselbe.
Oh, Mikey meldet sich. Ich würde kurz jetzt einwählen, ja, quasi.
Unser und Leiter der Sendung.
Auch mit den Gästen, die ich hier habe. Das hast du ja gerade gesagt, Sesh. Die beiden werden in Kürze dann auch dazu stoßen. Aber wir wollen natürlich unseren ersten Gast jetzt am besten mal reinholen, weil der Bundestrainer wartet schon erwartungsvoll, was ihr ihn fragen wollt.
Ja, also Jürgen und Alexander, die bei dir jetzt noch in der Regie sitzen, gleich auch mal bei uns im Studio. Wieso, weshalb, warum? Aufklärung gleich. Aber dann würde ich sagen, lass mal noch rein, oder? Und wir haben natürlich dafür, bevor wir den Bundestrainer dann offiziell begrüßen, ein sogenanntes Intro. Ja, der Wagen ist vorgefahren, denn alle Spieler sind ja mittlerweile eingeladen im Kader. Und wir sagen erstmal schönen guten Abend, der Bundestrainer Harry Kreis. Harry, grüß dich.
Ja, guten Abend zusammen. Hallo.
Ja, hallo, Harry. Danke schon mal, dass du den Spaß mit uns wieder mitmachst.
Dass du noch da bist. Wir haben gehört, du bist schon länger in der Leitung.
Also ich muss sagen, ich höre euch, also bisher höre ich euch unheimlich gerne zu. Und Rick, ich habe mir überlegt, Sarajevo, da war ich dabei, wenn du 8 Jahre alt warst. Also Sascha, mein Mathematik ist, glaube ich, schlechter als deins. Ich bin immer noch nicht dran, wie alt ich war, als du dich während den Olympischen Spielen in Sarajevo begeistert hast. Aber eine spannende Information.
Ja, das sind die Informationen, die Welt natürlich nicht braucht, Harry. Aber wir brauchen die Informationen vom Bundestrainer und freuen uns, dass wir die Zeit haben, noch mal ein bisschen zu quatschen. Haben wir gerade schon so kurz skizziert. Aber bevor wir vielleicht auch noch mal intensiv über Kader und die Gedanken sprechen, ich habe es den Rick auch gefragt. Du bist ja auch ein erfahrener Hase, weil selbst dabei. Aber jetzt so mit diesem Kader im Rücken und auf dem Weg nach Mailand, fängt jetzt so langsam auch beim Bundestrainer persönlich ein bisschen mehr das Kribbeln an, weil natürlich das Turnier einfach Eisfach wirklich jetzt kurz bevorsteht.
Ja, absolut. Ich meine, nach dem Spiel, gestern haben wir natürlich die Daumen gedrückt, dass sich niemanden verletzt, dass wir alle gesund in die Pause hineingehen. Jetzt gibt es noch einige Spiele in der NHL. Da hoffe ich auch, dass sich da niemanden verletzt, wovon wir ausgehen. Und es gibt noch ein paar organisatorische Sachen, ein paar Pressesachen, die zu erledigen sind. Anreise nach München zum Beispiel, wie ich da hinkomme und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, Vorfreude steigt, Spannung steigt und ja, ich glaube, die Tage können nicht schnell genug vorübergehen.
Ja, hast du denn übrigens schon in der Zwischenzeit für den Fahnenträger Leon Dreiseitel abgestimmt? Der steht ja zur Wahl.
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, ich habe 10 Sekunden später dafür abgestimmt. Okay. Als der Link zur Verfügung stand, habe ich abgestimmt, ja.
Aber jetzt, Moment mal, jetzt mal inhaltliche Frage. Ist der denn eigentlich überhaupt schon da am Freitag? Weil die spielen ja noch am 5. Februar.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Der Christian Künast, das ist derjenige, der eigentlich diese Frage klärt, in Verbindung auch mit Leon. Mhm. Also ich gehe stark davon aus, sollte er gewählt werden, dass er auch in der Lage ist zu kommen. Sonst hätte man ihn, glaube ich, gar nicht vorgeschlagen.
Ja, macht natürlich Sinn.
Das macht Sinn, weil sonst ist diese große Ehre dann schade, wenn es das dann am Ende nicht wird, weil ich glaube, das ist nochmal ein unglaubliches Moment, ne? Da so auch einzumarschieren, was es auch miterlebt. Es wird, glaube ich, für alle das ganz Besondere etwas. Insofern,
ansonsten. Ist halt auch schwer, die Fahne dann.
Ja, die ist schwer. Aber das ist ja ein Duo mittlerweile. Ist ja eine Athletin und ein Athlet. Ja. Dementsprechend ist das sicherlich machbar, würde ich sagen.
Es ist auch machbar, glaube ich, fürs Team, oder Harry? Es ist fest eingeplant, dass ihr als Mannschaft auch tatsächlich in San Siro-Stadion einmarschiert mit dem deutschen Team.
Ja, stimmt. Stimmt. Wir reisen am 5. Von Bozen nach Mailand und es ist eingeplant, dass wir diese Eröffnungsfeier mitmachen. Ja.
Und ihr wohnt dann klassisch auch im Olympischen Dorf, oder?
Nein.
Nein,
also die Athleten schon. Die Athleten, es gibt ja nur begrenzte Zimmer im Olympischen Dorf. Es hätte noch ein Zimmer, also noch ein freies Zimmer gegeben, der wäre für mich gedacht, aber ich habe gesagt, okay, also ich bin mit Sicherheit nicht alleine im Olympischen Dorf und die Spieler wollen mich sicher auch nicht täglich im Olympischen Dorf sehen. Ich bin in ein Hotel mit den anderen Coaches und Staff-Mitgliedern. Und somit werden wir unsere Mahlzeiten und sowas im Olympischen Dorf nehmen, aber ich werde dort nicht übernachten.
Okay, interessant. Ja.
Ja.
Olympische Dorf ist das eine. Ich glaube, das kennst du auch aus der Erfahrung. Auf der anderen Seite, bevor wir auch so in die Thematik abdriften, was der Kader so imstande ist zu leisten. Wenn du da nicht im Olympischen Dorf bist, ich dachte jetzt, Harry Kreis könnte vielleicht auch noch mal irgend so ein Eishockey-Held vor die Kamera bekommen. Hast du sowas im Kopf? Mit wem würdest du denn mal ein Selfie machen, wenn man so will? Gibt es da den einen oder anderen, wo du auch sagst, ja, komm, ein Foto oder ich bin aus dem Alter raus, das ist überhaupt nichts für mich.
Ja, ich habe 3 Taschen dabei. Eine davon ist nur voller Trikots, die ich mir unterschreiben lasse, natürlich.
Aber der Spaß beiseite. Der Harry hat noch ein Nokia-Club-Handy. Nokia-Club-Handy, da geht es noch mit dem.
Ja, genau. Nein, also Selfies, das ist sowas, das glaube ich, werde ich nicht machen. Nein,
war auch nur Scherz. Ich wollte gerade sagen, man muss als Trainer auch immer den Überblick behalten. Dann lass uns doch mal reingehen, auch so in die Gedanken rund um das Team. Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen die Mathematik gesehen, was möglich ist für eine deutsche Mannschaft. Aber wenn du noch mal jetzt für uns den Kader zusammenfasst, wie würdest du sagen, bist du jetzt auch Wochen danach mit der Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt ist, zufrieden?
Ja, absolut. Absolut sind wir zufrieden. Ich meine, wir haben ja oft genug darüber gesprochen, dass ich meine, es sind ja sehr gute Spieler, die in ihren Vereinen eine große Verantwortung und sehr gute Leistungen bringen, die jetzt nicht dabei sind. Und das ist mehr die Rolle, die wir die Spieler zugeteilt haben, schuldig. Und wie gesagt, die Mannschaft, die wir aufgestellt haben, als es eingereicht werden müsste, wir sind genauso überzeugt heute, wie wir es damals sind. es sind für mich gute Tiefe. Wir haben in der Offensive, im Powerplay, hervorragende Spieler auf dem Eis. Und wir sind auch defensiv sehr, sehr gut aufgestellt, finde ich.
Harry, was mir ein bisschen auffällt, so im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft, ich glaube schon, dass dein Fokus bei dieser Mannschaft, vor allem im Sturm insgesamt, also die Ergänzungen zu den NHL-Spielern, auf Geschwindigkeit beruhen, oder? Wie wichtig ist dir bei diesem Turnier, dass die ganze Mannschaft enorme Geschwindigkeit hat?
Ja, also es gibt da einmal das läuferische Tempo, das ist schon richtig, also auch die kleine Eisfläche, aber auch die Handlungsschnelligkeit wird eine große Rolle spielen. Wir werden nicht viel Zeit haben, als wir uns die kleine Halle angeschaut haben, Christian und ich. Ich meine, die neutralen Zone ist fast nicht existent. Da wird man nicht viel Zeit mit der Scheibe haben. Ich bin auch der Überzeugung, dass es Chip-ins, Forecheck, ja, aber Rims wird es geben, um einfach den Aufbau einer Mannschaft ist so schwierig wie möglich zu machen, ein konstruktives Aufbau zu machen, unser Forecheck zu lancieren. Und wir brauchen dieses Tempo einmal in der Vorwärtsbewegung, aber wir werden auch nicht jedes Mal auf der defensiven Seite unseres Mannes sein. Und da brauchen wir auch dieses Tempo in der Defensive, im Rückwärtsgang und im Backchecking. Also somit bin ich ganz deiner Meinung. Also, Basti, mit dem Tempo, das war auch ein mit ausschlaggebender Punkt.
Insgesamt, wenn wir eins zurückgehen vielleicht, Harry, ist das auch ein Kader, der sich zum Teil selbst aufgestellt hat durch die Menge der offensiven Spieler, die du inzwischen aus Nordamerika bekommst?
Ja, wenn die Spieler wie Tim Stützle, Leon Dreisaitl, JJ Paterka, ich meine, das ist ganz offensichtlich, die sind in ihren Clubs zuständig für das Offensive kreieren. Auch Lukas Reichel, ich bin davon überzeugt, wenn er bei uns ist, es wird der alte Lukas Reichel, wie bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Herning. Wir haben dann auch Szymanski und Stachowiak, die auch tragende Rollen in der AHL spielen. Und wie du schon erwähnt hast, Rick, es gibt eigentlich sehr viele Spieler, die schon auf dem kleinen Eis gespielt haben oder momentan auf dem kleinen Eis spielen. Und das sehen wir auch als Vorteil oder als Stärke, wenn ich das sagen darf. Mhm.
Wie weit bist du gedanklich jetzt auch schon so mit der Aufstellung, mit den Reihen, wo, glaube ich, ganz Deutschland so ein bisschen schon drüber nachdenkt? Die Eishockey-Fans haben sicherlich ihre Ideen, aber der Bundestrainer wird es entscheiden. Und keine Ahnung, wie viele Wünsche hast du vielleicht auch schon zugetragen bekommen von dem einen oder anderen Spieler? Ich würde ganz gerne mit dem oder dem, Herr Chefcoach. Wie sieht's aus?
Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe noch niemanden gefragt, wie er sich seine Stürmerreihe vorstellen könnte. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Der hat gesagt, ja, ich habe so eine gewisse Vorstellung, aber du bist der Trainer und du hast das letzte Wort. Und somit haben wir natürlich schon eine Vorstellung, wie wir die Reihen zusammenstellen. Wir werden sicher nicht unsere drei stärksten Stürmer in einer Stürmerreihe zusammenstellen, immer. Aber es gibt auch Momente, das sehen wir, jetzt zum Beispiel mit Leon und Connor McDavid in Edmonton, die spielen nicht immer in einer Sturmreihe, aber in gewissen Momenten nach einem Penalty Kill oder Bully in der Offensivzone stehen die zwei plötzlich auf dem Eis. Also das ist jetzt auch ein Faktor bei dieser Mannschaft, das wir in der Vergangenheit nicht hatten. Deployment nennt man das, dass wir sicher auch bei den Olympischen Spielen häufiger einsetzen werden.
Sehr spannend. Wenn wir eins weitergehen und schauen uns das an, wird es dann vielleicht so eine klassische Checking-Line geben, wo die Nico Sturm anführt, der ja dafür auch zuständig ist? Oder denkst du eher so, dass du es ein bisschen ausgeglichen insgesamt machst?
Ja, Rick, ich meine, sicher die Stärke für Nico ist sein Commitment, seine Aufgabe vollständig vom ersten Wechsel bis zum letzten Wechsel zu durchführen. Und das ist häufiger eine defensive Rolle, wichtige Bullies in der Defensivzone, Unterzahlspiel, Shutdown-Line oder einfach auch in Energy-Line. Das macht er hervorragend. Ob das jetzt ausgesprochen eine vierte Reihe bei uns in dem Fall gibt, ich nenne das nicht mal gerne erste, zweite, dritte, vierte Reihe, das ist eine Energy Line, Forechecking Line, Great Defensive Line, Shutdown Line, wie man das auch immer nennen möchte. Aber auch da ist Nico vielseitig einsetzbar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ehl mit Nico und vielleicht noch einen zusätzlichen Schirmer dazu stelle, das ist durchaus auch eine Paarung, die sehr gut Unterzahl spielen könnte. Aber da sehe ich eher eben eine defensive Rolle.
Harry, das zeigt auch, finde ich sehr imposant. Da coachst du dich ja praktisch auch noch mal selber, weil du sagst, das ist ganz anders als bei Weltmeisterschaften, wie man diese Spieler einsetzt und wie man die auch einsetzen muss. Hast du auch eine andere Herangehensweise jetzt für dieses Turnier? Weil du auch sagst, dieses 1, 2, 3, 4, vergiss das. Sind das wirklich Situationslinien, die man vielleicht stellt mittlerweile? Und ist das für dich auch noch mal eine Art neues Coaching vielleicht insgesamt?
Ja, absolut. Das ist absolut eine neue Art von Coaching für mich. Und ich meine, man sieht, die Spieler sind es gewohnt, wenn wir jetzt hinten anfangen bei Moritz Seider und auch über die Stürmer, die sind ja eine gewisse Anzahl von Minuten pro Spiel gewohnt. Das ist so. Das geht über die 20, 23, 25 Minuten zum Teil. Und das, denke ich, ist auch nicht anders jetzt bei den Olympischen Spielen. Das heißt nicht, dass das ganze Gewicht der ganze Verantwortung auf diese Spieler verlagert werden. Aber eben, wie Rick schon gesagt hat, wenn du siehst, welche Minuten Moritz Seider gegen welchen Spitzenstürmer spielt, also das ist jetzt, glaube ich, unvergleichbar in der NHL, gegen wen er da spielt und agiert. Und auch offensiv, es wird Momente geben, wo eben Leon, Tim oder JJ vielleicht ein bisschen öfters aufs Eis kommt. Das ist einfach so, das sind die gewohnt und wir wollen ja eben die Stärken, die wir haben, so gut wie möglich einsetzen, ohne natürlich die anderen Spieler abzuwerten oder einfach auf die Bank sitzen zu lassen. Das wird sicher nicht passieren, aber das ist schon ein anderes Coaching, das ist schon richtig.
Okay. Ja, weil es natürlich auch insgesamt ein anderes Level sein wird, als man das dann auch von der Eishockey-WM kennt, auch wenn da zum Teil selbstverständlich auch immer viele, viele NHL-Stars spielen, keine Frage. Ich habe vor kurzem, Harry, mit einem Spieler aus dem Kader mich unterhalten, ich sage jetzt gar nicht mal den Namen, aber er sagte, ich bin total gespannt darauf, zu sehen, wo ich stehe, auch so im Vergleich zu diesen NHL-Stars, weil ich hatte dieses Gefühl noch nicht, zumindest nicht in der Art und Weise, wie die Kader bei Olympia aussehen, und da würde ich gerne wissen, bin ich jetzt weiter weg, als ich denke, oder bin ich vielleicht sogar viel näher dran? Also das fand der Spieler total spannend, das jetzt so zu erleben. Das hat natürlich auch immer was ein bisschen mit vielleicht Respekt oder zu viel Respekt zu tun. Wie wichtig ist das auch nochmal, dieser Fakt bei diesem besten Turnier, möglicherweise dann aller Zeiten, dass alle, auch die das vielleicht nicht so gewohnt sind, wie die Jungs, wie Leon in der NHL, die diese Gegenspieler natürlich täglich haben, dass man das mit einer besonderen Art von Selbstbewusstsein tut, und wie muss das Trainerteam da auch nochmal vielleicht mit diesen Spielern umgehen?
Ja, ich meine, ihr wisst so gut wie ich, wie die Mentalität der Spieler sich seit Marco Sturm seiner Zeit verändert hat und wie sich das in ihren DNA übergegangen ist. Das ist eine berechtigte Frage, Sascha, aber eigentlich habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, dass die so respektvoll gegenüber diesen Spielern stehen, dass die vielleicht nicht ihre Leistung vollbringen oder Checks zu Ende fahren oder sowas in der Form. Wir müssen das machen. Also der Gegner, sei es Dänemark, Lettland, whoever, doesn't matter. Also die werden auf uns keine Rücksicht nehmen und wir dürfen das auch nicht. Wir müssen schauen, dass wir eben mit breiter Brust, mit Selbstvertrauen, aber auch klar Respekt gegenüber dem Gegner, aber nicht für den, wo er herkommt, sondern einfach, weil es ein guter Spieler ist und ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Aber da sehe ich jetzt bei uns weniger ein Thema. Wir haben auch eben gute Leute in der Kabine, die das untereinander, also die werden das auch miteinander thematisieren, wenn notwendig, und dann ist es erledigt.
Weil du gerade schon die Gegner angesprochen hast, lass uns doch mal da kurz hinschauen. Als erstes kommen die Dänen, dann kommt die lettische Mannschaft, die vor allem auch im Tor sehr gut besetzt ist. Dann hat man vielleicht einen der großen Favoriten mit auf Gold, wenn man von außen drauf schaut. Das deutsche Team, wie schätzt du die ein gegen diese Gegner? Was peilt man an? Zweiter Platz realistisch? Möchte man das gar nicht so verkaufen? Was glaubst du in der Vorrunde?
Ja, Rick, auch gute Anmerkung. Für uns in der Gruppe ist natürlich auch das bestmögliche Ergebnis in der Gruppe zu erzielen. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass wir beide in der Gruppe werden und trotzdem die Qualifikation machen müssten. Wenn ich die Dänen anschaue, Dänen sind im Tor gut aufgestellt und vorne unter den Stürmern für mich auch sehr gut aufgestellt. In der Verteidigung gut, aber lange nicht so stark wie in der Offensive. Das heißt für uns auch eben, das wird für mich ein ähnlich läuferisch-kämpferisches Spiel, wie wir es letztes Jahr in Herning erlebt haben, nur mit etwas mehr Qualität vorne auf beiden Seiten, aufgrund der NHL-Spieler. Enge Kiste, wie du schon gesagt hast, die Letten auch im Tor gut besetzt, aber auch durchweg gespickt mit sehr guten game-changing Players.
Also Dänemark und Lettland, Jungs, wisst ihr auch, sind natürlich dann die Gegner, die man gerne schlagen will, dann vielleicht auch eben muss. Ne? Auf der anderen Seite
auch um ins Turnier reinzukommen, genau. Vielleicht Selbstvertrauen aufzubauen. Ja.
Bevor es dann im dritten Spiel gegen den sogenannten großen, sehr großen Gegner USA geht, nur zur Information auch mal, ich habe mir das auch nochmal angeguckt und wir kennen natürlich die USA von vielen Duellen, dann auch von Weltmeisterschaften und bei der letzten WM zum Beispiel, wo die Amis ja Gold geholt haben, mit diesem entscheidenden Tor von Tage Thompson, der glaube ich auch wieder dabei ist, da gab es eine Mannschaft, die hat über 5600 NHL-Spiele im Kader auf dem Buckel gehabt. Die Mannschaft, die jetzt gemeldet ist von Team USA, hat über 14.000 NHL-Spieler als Erfahrung. Also nur um mal ganz kurz einzuordnen, was das für eine namentlich und eben von der, vom Erfahrungsschatz eine Übermannschaft sein kann. Muss man da ab und zu mal schlucken, Harry, wenn man das sieht? Oder ist das genau die Challenge und die schöne Herausforderung? Und das ist ja das, was ich eben auch mit Respekt meinte, den eben abzulegen, zu sagen, hey, das ist ja auch für viele eine Möglichkeit zu sagen, rise to the occasion, wie man auf Englisch sagt, also mit der Aufgabe wachsen und genau da vielleicht das beste Eishockey abzuliefern, was in meinem Körper drin steckt.
Ja, ich hab ja heute einige Mannschaften, Schweden, USA, Kanada, jetzt einfach für mich, obwohl die auch jetzt nicht in unserer Gruppe sind, erstmal die Aufstellung gemacht. Mhm. Und eben bei den Amerikanern, Schweden und Kanada, wo du denkst, ja, wow, also da sind die sehr, sehr gut besetzt. Aber ich meine, das kennen wir an, das ist so. Aber es kann viel passieren, wenn der Puck drops, oder? Wenn wir, wie gesagt, unser Spiel spielen, wenn wir verstehen, dass wir immer eine gute defensive Seite haben müssen. Und ich denke, wir müssen es auch in der Offensive, oder ich bin überzeugt, dass wir es in der Offensive einfach halten müssen. Es gibt nicht viel Platz. Das heißt, wir brauchen immer jemanden vor dem Tor. Wir müssen Scheibe zur Torlinie bringen. Wir müssen ein wenig Chaos in der Defensive des Gegners kreieren. Und dann haben wir genug Leute auf dem Eis, die, wenn sie eine Chance haben, das auch zu unserem Vorteil nutzen können. Also eher ein einfacheres Spiel, gut defensiv stehen und dann, ja, sind wir 5-5 auf dem Eis oder 5-4, 4-5. Wir sehen das als eben als Challenge.
Ist es vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen, nein, ich sage jetzt mal so, perfekter Zeitpunkt, dass Grubi drüben gerade so heiß läuft? Ich habe es vorher angesprochen, habe momentan die drittbeste Fangquote in der ganzen NHL. Und du hast ja auch angesprochen, manche Spieler sind es natürlich gewohnt und fordern das natürlich auch viel Eiszeit, weil sie es drüben bekommen. Du hast ein paar Beispiele genannt. Ist das auch so eine Überlegung, die nicht überraschen würde, wenn man sagt, Grubauer kann durchaus sein, dass er alle drei Spiele spielt in der Gruppenphase?
Ja, das kann ich jetzt nicht beantworten, Rick. Ich verstehe die Frage. Wir müssen sehen, wir haben ja dann einen Tag dazwischen bei den Spielen. Wir werden sehen, Grubi ist in Topform, ohne Zweifel. Grubi, denke ich, unter diesen Voraussetzungen, ohne jetzt vorzugreifen, kann sehr, sehr gut sein. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er schon gegen Dänemark startet, weil er einfach dann in so in Topform ist. And then we'll take it game for game. Wirklich schauen, wer ausgeruht ist, wen wir das Spiel zutrauen. Und wie du schon sagtest, also diese ersten drei Runden Spiele sind wichtig. Es gibt noch ein viertes Spiel, aber so weit schauen wir noch gar nicht.
Harry, bei all den Gedanken, die du dir machst, Reihen, Zusammensetzungen, Taktiken, weil ich finde es super, dass du ja auch sagst, für dich ist es auch was Neues, dann so zu coachen, anders coachen zu müssen. Auch nochmal, was hast du dir außerhalb vom Sportlichen vorgenommen, wie du Olympia jetzt aus einer anderen Position, nicht als Sportler, sondern eben als Coach, wie du vielleicht Olympia auch mal genießen kannst zwischendurch? Meinst du, hast du überhaupt die Zeit dazu?
Ein wenig, aber wir haben ja eigentlich noch gar nicht über den Coaching-Staff so wirklich intensiv gesprochen.
Können wir also auch noch gerne.
Guter Punkt.
Das wäre noch eine Frage gewesen, Harry, das Trainerteam.
Wie bitte?
Das war auch noch eine Frage, das Trainerteam, wie sieht es genau aus?
Ja, also Alexander Sulzer wird die Verteidigung des Unterzahl machen. Dann haben wir Sergio Bam, der wird Powerplay mit Jamie Campan, der wird neu dazukommen. Jamie Campan ist Assistenttrainer in Florida, den ich schon sehr viele Jahre kenne. Und es war auch mein Wunsch, dass wir, oder auch mein Gedanke, Basti, das ist deine Frage, einen erfahrenen NHL-Coach mit an der Bande zu haben, weil er einfach auch die Nuancen der Spieler kennt. Er kennt die Nuancen der Gegner, weil die spielen ja alle in der NHL. Er kennt sie alle. Er bringt sehr viel Wissen mit. In Florida ist das jemand, der seine eigene Mannschaft beobachtet, was die für wie gut sie das System umsetzen. Gibt es Veränderungen des Gegners? Machen die irgendwelche Anpassungen? Also ein Riesenzugewinn für uns. Und auch dort werde ich sehr, sehr viel lernen von ihm.
Wird er auf der Bande mit dir dabei sein, Harry? Oder weil du sagst, er schaut auch seine Mannschaft an, ist es einer, der oben auf der Tribüne das Spiel schaut und dann Input euch an die Bande gibt?
Nee, der ist mit an der Bande. Er ist mit an der Bande mit uns. Wird auch mit verantwortlich für das Powerplay sein, was er auch in Florida tut. Und somit und mit Ilpo Kaunen für die Torhüter. Er hat auch ein hervorragendes Verhältnis zu den Torhütern. Die mögen ihn, die respektieren ihn, die arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Also somit sind wir, was die Trainer an der Bande und direkt mit den Spielern zu tun hat, sehr gut aufgestellt. Henrik Kolbert, nach wie vor Athletik und Adam Mitchell als unser Videocoach.
Okay, das also das Setup für den Deutschen Eishockeybund Richtung Milano. Mir fällt gerade noch ein, das hatten wir eingangs, als du noch gar nicht dabei warst, kurz besprochen. Basti hat es ja auch angeteasert. Du hast ja auch am Anfang gesagt, Mensch, wichtig, ich gucke auf den letzten Spieltag in der PNIDL, dass sich keiner verletzt und natürlich jetzt in die NHL, dass da alles in Ordnung ist, dass auch die Jungs gesund rüberkommen. Das hoffen wir natürlich alle. Aber es waren ja zu Beginn, als der Kader nominiert wurde, ja auch ein paar Fragezeichen mit den verletzten Spielern noch. Auch Basti hat es eben auch schon kurz skizziert mit einem Dominik Cahun, der jetzt zurückgekommen ist mit Lausanne, der Schweizer Liga. Oder eben auch ein Kai Wismar natürlich, auch eine ganz wichtige Figur in deinem Kader, der jetzt, glaube ich, 4 Spiele gemacht hat in der DL. Zuletzt jetzt auch am Wochenende, ich glaube, gute 24 Minuten gegen Augsburg absolviert hat. Wie hast du da auch nochmal drauf geschaut? Vielleicht auch nochmal in der Kommunikation mit diesen Spielern, die ja so ein bisschen auch für dich in der Schwebe waren, weil man ja nie genau weiß, wie reagiert ein Körper auch nach Verletzung.
Ja, das ist richtig. Wir sind natürlich auch ein gewisses Unwissen oder Risiko, will ich das nicht mal nennen, weil wir ja ständig Kontakt mit den Spielern hatten. Und bis auf Kai Wismann hatten alle Spieler schon ihren Einsätzen gehabt. Mhm. Dominik Cahun hat sich zum Beispiel beim Deutschlandcup verletzt. Er wäre auch früher zum Einsatz gekommen als in den letzten Spielen, aber er hat sich dann einen grippalen Infekt und konnte nicht spielen, nicht weil er dann nicht auch auskuriert war von seiner Verletzung, sondern einfach erkrankt. Also die Kommunikation zwischen den Clubs, zwischen den Spielern, die war gut, die war transparent, war ehrlich. Und wir haben dann natürlich gehofft, dass die auch sich so weit, ohne irgendwelches Risiko einzugehen, weil da hat der Club immer Vorrang und die Gesundheit des Spielers, doch zeitig mindestens 3-4 Spiele spielen können, bevor es dann eben nach Bozen und dann nach Mailand geht. Und das ist in der Tat so aufgegangen.
Und zu guter Letzt, ich glaube, wir können auch anmerken, wir haben es eben gesagt, wir haben noch einen weiteren NHL-Spieler jetzt dabei, ne, mit Josh Semansky. Vielleicht noch ein Satz da von dir auch dazu, dass so schnell geht's auf einmal. Ne? Da hat man einen Kader aufgestellt und schon hat man einen NHL-Spieler mehr im Team.
Ja. So ist das. Bei unserer Reise, Christian und ich, als wir drüben in Nordamerika waren, alle GMs, die wir gesprochen haben, haben sehr positiv über die Spieler gesprochen, über Wojo, Sakowiak oder Josh und auch Jamie, der natürlich auch seine Scouts hat. Die haben alle sehr positiv über die Spieler gesprochen. Wenn man die Spieler anschaut, von denen, die spielen auch eine wichtige Rolle, wichtige Bullies, Defensivzone, Unterzahl. Also die bekommen auch da in ihren Clubs, in der American League, sehr viel Verantwortung zugetragen. Wojo hat schon gesagt, ja Mensch, na, mir geht's gut, hätte gerne einen Call-up gehabt, aber das liegt ja nicht an ihm. Und somit freut mich das natürlich für Josh, dass er eben diesen Call-up noch kurz vor Mailand bekommen hat. Vielleicht auch nicht der letzte.
So ist es. Wünschen wir natürlich auch alles Gute und macht die Brust ja vielleicht Richtung Mailand noch ein bisschen breiter und das ist ja auch ganz schön, kann man sicherlich gut gebrauchen. Harry, dann vielen lieben Dank für die Ausführung und für deine Zeit heute Abend hier bei uns und jederzeit herzlich willkommen, aber ich glaube insgesamt wünschen wir dir und deiner Mannschaft erstmal ein großartiges Turnier, aber auch eine großartige Zeit. Schön, wenn beides zusammenkommt, dann ist es glaube ich das optimale Turnier und ich glaube Eishockey Deutschland wünscht sich nichts anderes, dass ihr das Maximum aus diesem Team und aus diesem Turnier rausholt und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Im Sport weiß man es nie, aber am Ende ist jede Menge möglich und wir hoffen, dass das gut läuft.
Wir fiebern mit auf jeden Fall.
So ist es.
Und wie.
Harry, lieben Dank.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Euch noch eine gute Sendung. Vielen
Danke, Dank.
Harry. Dankeschön. Danke,
viel Erfolg. Ciao.
Okay. Ciao, ciao.
Ja. Und wenn dann auf einmal Sidney Crosby doch an der Barista-Bar steht. Vielleicht nimmt man dann doch nochmal das Handy in die Hand. Man weiß es ja nicht, aber vielleicht ist das nur mein Fangedanke.
Das ist dein Fangedanke.
Ja, okay, alles klar. Erik Goldmann ist ja immer so cool, weißt du? Er wird ja.
Also im Bozen im Stadion ja gibt es auch eine schöne kleine italienische Bar im Stadion.
Ja. Ja. Er macht ja kein Foto, außer mit sich selbst.
Der Conor McDavid. Er redet ja von Olympia.
Ja, vielleicht gibt es ja in dem Stadion auch eine kleine Kaffeebar, kann doch sein.
Ja, redet, glaube ich, eher was.
Ich war im Olympischen Dorf gerade gedanklich.
Ja, Olympischen Dorf. Es geht um Selfies mit Eishockey.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich.
Kaffee trinken. Man kann auch in München.
Er hat doch gesagt an der Bar.
Kaffee. Ja, das war ein Beispiel, weil im Olympischen
Dorf. Ja, aber deswegen kam mir ja im Stadion gibt es ja eine Bar. Das weiß auch nicht jeder.
Ja, schön, dass du auch mal gedanklich hängen geblieben bist.
Ja, du weißt, ich bleib gerne hängen irgendwo.
Aber interessante Aussagen.
Körperlich inzwischen auch öfter.
Auch da, ja.
Lass mal weitermachen. Interessante Aussagen vom Bundestrainer. Vielleicht können wir uns noch in zwei, drei Sätzen auch nochmal um die
Ich finde es interessant,
um die Gegner
dass der Harry auch sagt, er lernt ja auch noch ein bisschen anderes Coaching dazu. Das finde ich super interessant.
Das ist ja auch mit der Grund, warum man sich letztendlich noch jemanden mit dazu holt. Deswegen ist der Bruder von Mike Compound, der mal hier.
Nein, ich glaube nicht der Bruder.
Also sind
ist der Onkel oder sie sind verwandt
sind sie, das ist
nicht genau, Mike Kompmann hat früher
genau, der in München mal gespielt hat. Verwandter ist es, ich weiß nicht welcher. Das macht natürlich schon Sinn, weil er natürlich auch festgestellt hat, genau das, was er mit Nuancen angesprochen hat, das ist alles ein Ticken bisschen anders. Die Spielweise, auch wie die Spieler das einfordern, dass die gar nicht runtergehen. Du musst mal schauen, so ein NHL-Spieler, erste Reihe, eigentlich nur offensiv für das, was er zuständig ist. Dann ist ein Powerbreak, dann bleibt er auf dem Eis, weil er entscheidet, er hat genug Luft. Es ist so. Es ist halt einfach so. Und da brauchst du wirklich ein gutes Gespür dafür. Du musst die andere Mannschaft mitnehmen. Du musst aber auch schauen, wann setze ich den jetzt wirklich ein? Gegen wen setze ich ihn ein? Da kommt es auf so viele Sachen drauf an, wenn die gegeneinander spielen. Das ist schon nochmal ein anderes Coaching. Und ich finde es wahnsinnig offen, ich finde es wahnsinnig weitsichtig, dass er sagt, hör mir zu, das kann sein, dass wir ein bisschen anders spielen, es kann sein, dass ich ein bisschen anders mit der Mannschaft umgehe und ich möchte noch jemanden dazu, der mich in diesem ganzen...
Das zeigt auch brutale Größe.
Genau, in diesem ganzen Thema berät. Ja. Ich finde das mega.
Ja, ich finde das auch gut.
Absolut. Professionell aufstellen als möglich. Ne? Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Bevor wir vielleicht nochmal auf die Gegner kommen, lass uns noch die Geschichte kurz rund machen, weil wir zuletzt noch mit Harry über Josh Samansky und sein Call-Up und das erste Spiel auch in der NHL gesprochen haben. Auch er hat sich natürlich dazu gemeldet. Netterweise hat er uns danach noch eine Videobotschaft geschickt und das wollen wir uns natürlich unbedingt anhören.
Servus Leute, hier ist der Josh Samansky. Ja, das erste Spiel war auf jeden Fall was Besonderes. Natürlich hat es riesig Spaß gemacht. Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich konnte es noch nicht ganz begreifen, aber War auf jeden Fall ein super Tag. Um ehrlich zu sein, die einzigen Gefühle, die ich wirklich hatte, war einfach nur Freude und die Jungs haben es mir so einfach gemacht, die haben eine super Truppe hier und habe mich direkt Teil vom Team gefühlt und deswegen hatte ich einfach nur Freude eigentlich gespürt. Ja, wir hatten ein Auswärtsspiel in San Jose und sind dann nach dem Spiel nach Hause gefahren und sind spät angekommen und deswegen habe ich erstmal geschlafen, lag noch im Bett bis 1 und dann wurde in unsere Hausgruppe mit den zwei Jungs, wo ich wohne, nur geschrieben, dass unser Manager vorbeikommt und dann bin ich erstmal aus dem Bett aufgestanden und bin runtergegangen und dann hat er mir gesagt, dass ich hochgezogen wurde und war auf jeden Fall ein surrealer Moment. Ja, der Leon hat natürlich paar Worte an mich gerichtet und hat mir einfach nur gesagt, dass ich Spaß haben soll und mein Spiel spielen soll und war natürlich super cool und hat mir dann auch natürlich weitergeholfen.
Ja, klasse. Ein weiterer erstmal in der NHL, muss man schon sagen. Das ist ja ein Junge, der ganz locker flockig rüberkommt und das irgendwie, wie er gerade auch sagt, so mit Spaß nimmt. Und ich fand das damals auch so bezeichnend, als es um seinen Wechsel Richtung Berlin damals ging, wo es so hieß, der hat seinen Vertrag unterschrieben von Straubing dann nach Berlin. Und dann habe ich ihn damals, da weiß ich noch, im Interview darauf angesprochen, weil es dieses Gerücht gab. Und dann fragt man ja nach, sag mal, stimmt's, wird's was, wechselst du? Und dann sagt er, ja, Moment. Aber so ganz locker und wirklich mit einer guten Attitüde sagt er, ja, meine Chance, da drüben zu spielen, die sehe ich übrigens auch noch. Also ich will eigentlich erstmal nach drüben. Ne? Also dieses Ziel hat er anscheinend immer so gehabt. Und ich finde das so, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht kein passendes Wort dafür gerade, aber so positiv motiviert
kommt darüber. Ich nenne den ja immer den Sunshine. Ich finde ja, der hat eine brutale Aura, der Josh, der ist so positiv, der steckt dich irgendwie an, auch mit seiner Art, finde ich. Der ist auch klasse in der Kabine und alles deswegen.
Ja, also, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich glaube, dass ich bleibe da bei meiner Meinung vor der Saison. Da habe ich ja gesagt, der kriegt 100%igen Schuss in Edmonton, weil er auch in diese Mannschaft reinpasst. Und da bleibe ich auch dabei von der Spielweise, weil er ein unheimlich schneller Spieler ist, weil er sich nicht zu schade ist, zu arbeiten, Eishockey zu arbeiten. Die haben da genug, die glänzen. Du brauchst jemanden für die dritte, vierte Reihe, der auch Unterzahl spielen kann, der aber die Geschwindigkeit hat und trotzdem torgefährlich ist. Also er wäre im ersten Einsatz beinahe zu seinem ersten Tor auch gekommen. Mhm. Hat 8 Minuten Eiszeit gehabt, Plus-Minus-Statistik von +2, also wirklich ein guter Start. Und ich glaube einfach, genauso wie du gerade gesagt hast, dass er auch gut in die Kabine reinpasst. Dieses Edmonton-Team ist schon gewachsen. Also dieser Kern ist über viele Jahre gewachsen. Die verstehen sich sehr gut. Die sind wirklich zum Teil sehr gut befreundet. Und da kommt jetzt noch jemand rein, der hat natürlich vielleicht auch ein bisschen einen Vorteil, weil ihn der Leon kennt und der Leon mit ihm spricht. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, jetzt, um es abzukürzen, kommt dieser, wie du es gerade gesagt hast, dieser Call-up auch zur richtigen Zeit vor der Olympia. Ja. Da kriegt er dann noch 2-3 Spiele davor, dann geht er rüber und er weiß, wenn er es da jetzt nochmal zeigt, aha, mit der Nationalmannschaft und nochmal auffällt, dann haben die da drüben gar keine andere Möglichkeit, als mit ihm im Edmonton-Team zu lassen. Und das weiß er und er kennt die Geschwindigkeit jetzt und ich glaube, das hilft der deutschen Mannschaft extrem. Ja, ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidende Rolle sein könnte, den man, viele werden über Dreisaitl reden und über andere, aber er könnte wirklich einen großen Unterschiedsspieler sein bei den Olympischen Spielen.
Ist ein guter Typ, kein Strizi oder so, sondern echt ein guter Typ. Und wir hören natürlich auch mal, weil du Leon gerade angesprochen hast, der hat sich natürlich auch im Nachgang zu diesem Debüt von Josh dazu geäußert, wie er das so rund um sein Debüt wahrgenommen hat.
Well, you're the kind of face of German hockey. Nice to see another young guy coming up. And Szymanski's had a pretty good start to his career over there.
Yeah, great. Very, very happy for him. Really excited. Just a great kid. He's got great energy about him. I think he's a real hockey player. You know, he understands the game. You can see, he obviously had some looks today. And the way he plays the game is the right way. And if he can continue to, you know, chip away at little things, I think he's got a chance at becoming an NHL player.
Yeah, I know you're the kind of face.
Also Leon Dreisaitl, he's a good kid, sagt Leon und damit meint er ja auch diese positive Einstellung.
Emotional auch wieder alles rausgehauen.
Moment, du musst jetzt wissen natürlich, Pump Up the Tire, die haben den gleichen Manager, gell? Kleiner Insider. Nein, aber damit nichts zu tun, die verstehen sich auch ganz gut. Die waren ja auch vor der Saison schon gemeinsam auf dem Eis, da war Josh ein bisschen früher drüben, dann hat er schon mittrainiert, also hat die Mannschaft schon ein bisschen gekannt.
Apropos Insider, lass uns doch mal deine Inside-News hören rund um die Einschätzung auch nochmal zu den Gegnern. Wir haben es ja ein bisschen schon gehört, auch was der Bundestrainer meint, und du hast auch so ein paar Sachen schon gesagt. Ich würde aber gerne von dir und Basti nochmal so ein bisschen die Analyse hören rund um die Gegner, gerade natürlich auch zunächst um Dänemark und Lettland, weil das ja schon dann vermutlich diese, ich will jetzt nicht sagen Must-Win-Spiele sind, aber da bist du ja eigentlich auf jeden Fall schon mal safe auf Augenhöhe und manchmal vielleicht sogar ein bisschen drüber.
Ja, lass uns mal vielleicht eins vorgeben, vielleicht kurz die Gruppen erklären. Also es gibt drei Gruppen, ist ja ein bisschen anders als wie bei Weltmeisterschaften. Es gibt drei Gruppen mit vier Mannschaften. Der Gruppenerste ist automatisch fix im Viertelfinale und der beste Gruppenzweite auch. Das heißt, die anderen spielen dann von Platz 5 bis 12 mehr oder weniger eine Qualifikation fürs Viertelfinale aus. Das heißt,
Achtelfinale,
egal ob du egal welchen Platz du belegst, du kriegst immer noch ein Spiel. Genau. Also du hast immer noch die Möglichkeit,
hat der Harry ja eben auch gesagt,
genau, hinten reinzukommen. Genau. Aber das ist wichtig zu wissen. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich, und du startest eben gegen zwei Gegner, wo man gewinnen kann, du brauchst einen Start, wenn du was reißen möchtest im Turnier, wo du auch früh punktest, wo die Mannschaft sich findet. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, weil eben auch lange die NHL-Spieler nicht da sind. Und das sind eben nochmal 8 Spieler. Also du trainierst im Boots mit einer ganz anderen Mannschaft, als wie du dann letztendlich dein erstes Spiel spielst bei den Olympischen Spielen. Und deswegen glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass sich die Mannschaft schnell als Mannschaft findet und die Rollen auch wirklich identifiziert und annimmt, die der Bundestrainer ihnen gibt.
Haben wir noch Zeit, ein bisschen über diesen Bozenkader auch zu sprechen, über die Spiele, die dazukommen?
Wenn du die Zeit möchtest, bekommst du.
Das ist schön. Ich hänge zwar ein bisschen, aber ist okay für dich. Okay. Nee, ich finde es ganz interessant. Ich habe da auch mit ein paar Spielern gesprochen. Es sind ja auch sehr erfahrene, dekorierte Spieler, die es nicht in den Olympiakader geschafft haben.
Zum Beispiel Elitz, Kastner.
Genau, solche Spieler. Mhm. Mit denen habe ich neulich gesprochen, habe so gesagt, ist es eigentlich schwer für euch dann, wenn du nicht nominiert bist, dazu zu sagen, für diese Practice Squad, aber zu wissen, dass du eventuell nach Hause fahren musst und schon ein großes Ziel und ein großes Turnier verpasst.
Vielleicht behalten sie ein, zwei als
genau, extra du weißt ja, aber du bist ja erstmal nicht dabei. Genau. Was für solche Spieler finde ich schon ein harter Schlag natürlich dann auch ist, die seit 10 Jahren, 6 Jahren, 10 Jahren, Yasin ein bisschen, also Kasti ungefähr seit 5, 6 Jahren, Yasin vielleicht ein bisschen länger, wirklich Stamm dieser Mannschaft sind. Ja. Und da finde ich halt auch, da hat man beim DEB oder überhaupt in der Nationalmannschaft mittlerweile in so einem Klima gefunden, dass die sagen, ja, natürlich ist es ein harter Schlag für uns, aber trotzdem, wir wollen zur Nationalmannschaft, egal was es ist, und vielleicht ist die Tür ja noch einen kleinen Spalt offen.
Ja.
Und dann geht's, dann denken die natürlich auch drüber raus und sagen, im ersten Moment denkst du vielleicht schon, boah, mit über 30 nicht nominiert, dann spielst du nicht mehr, aber das machen die nicht. Und das finde ich halt auch einen geilen Geist, den die Nationalmannschaft da mittlerweile hat. Und das sieht man genau an solchen Fällen.
Absolut. Und du willst dir natürlich auch nicht die Tür zusperren, um dann vielleicht, okay, wenn es mit Olympia nicht klappt, schade, weil nur alle 4 Jahre, aber zumindest dann auch bei der nächsten WM wieder dabei zu sein. Auch das kann ja dann ein tolles Turnier werden. Man weiß ja nicht, was passiert. Nach Olympia kommt in der Schweiz ein großes Turnier und auch da
sehen
die Kader dann ganz, sehen die Kader ganz anders aus. Auf einmal geht es vielleicht bis ins Halbfinale und du schnupperst wieder an einem großen Titel. Ja. Auch das ist ja dann sicherlich möglich. Also vielleicht ist das auch immer so ein bisschen der Hintergedanke.
Das ist aber
der Geist, den du meinst.
Genau. Richtig. Genau, ja. Und das finde ich halt gut, dass solche etablierten, renommierten Spieler auch diesen Geist der Nationalmannschaft da mittlerweile echt schön mit dabei haben.
Über welchen Gegner möchtest du als Erste sprechen?
Ja, lass uns mit Dänemark gerne anfangen, weil das am Ende ja auch am 12. Februar der erste Gegner der deutschen Mannschaft ist.
Dänemark, interessant, weil es ja dieses Jahr uns den Einzug bei der Weltmeisterschaft ins Viertelfinale 25 gekostet hat, muss man sagen, da hat man verloren. Die waren lange nicht in den Playoffs bei der Weltmeisterschaft, 2025 das erste Mal. Und dann ist bis ins Halbfinale gegangen, das war durchaus überraschend. Mhm. Deswegen hat die Mannschaft, glaube ich, schon ein bisschen Selbstvertrauen. Jetzt werden sie hier natürlich noch angeschoben durch Nikolai Ehlers. Das muss man klar sagen. Das ist auch der Torschütze damals gewesen zum Ausgleich, zum 1:1. Im Tor einen sehr guten Torhüter, der erfahren ist mit 36 Jahren. Andersen, du hast mit Russell in Köln Topscorer mit dabei aus der deutschen Eishockey-Liga. Also der Kader ist insgesamt ein erfahrener Kader, den wir da sehen. Gespickt mit einigen wirklich guten offensiven Spielern, guten Torhüter. Den musst du erstmal schlagen.
Ja, 5 NHLer, 2 aus der American Hockey League auch mit dabei. Also auch die haben ihre Nordamerika-Jungs mit dabei.
Ja.
Ansonsten kennt man eigentlich alle aus der deutschen Eishockey-Liga. Mhm.
Wobei es da auch noch ein paar Verletzungen jetzt gab. Ne?
Niklas Jensen, glaube ich.
Christian Weise war verletzt, Ben Jensen, genau.
Brugiser.
Brugge ja. War verletzt, aber der ist fit jetzt.
Ja. Ist fit, hat nicht das beste Jahr bisher, aber auch, trotzdem ja. ist es ja auch zum Teil.
Ich glaube auch, dass sie in der Abwehr relativ anfällig sein können.
Genau, aber es ist eine eingespielte Mannschaft. Es ist eine eingespielte Mannschaft, die gerade Selbstvertrauen hat.
Das stimmt.
Ja, und weil du die Torhüter gerade angesprochen hast, Gudlewskis, klar, der war auch verletzt, aber der ist dann am Ende noch nicht mal vielleicht erster oder zweiter Torhüter. Ne?
Da sind wir bei den Lettland
gleich. Achso, Entschuldigung, ich war bei Lettland jetzt gerade schon.
Ja, da können wir aber gerne weitergehen, weil das ist ja der zweite.
Ja, unbedingt. Also, ja.
Ist ja auch spannend.
Ist dann zwei Tage später, glaube ich. Da ist ein Tag Pause dazwischen.
Ja. Am Samstag.
Ja.
Ist dieses Spiel.
Es sind auch genau die Nationen, gegen die Deutschland bei jeder Weltmeisterschaft eigentlich dieses Spiel ums Viertelfinale hat.
Die ersten beiden Spiele sind übrigens in der Roh Arena, also nicht in der großen Santa Giulia Arena, sondern in der Roh Arena, wo
Harry schon angesprochen hat. Die ist noch am Rohbau,
oder? Nee, die nicht. Die ist aber sehr flach und die hat eine extrem kleine neutrale Zone tatsächlich. Also es ist wirklich unglaublich klein. Also das hat jeder gesagt. Heißt auch, dass die Angriffsdrittel ein bisschen größer sind. Das ist wirklich ein bisschen eine Umstellung vom Eishockey. Da kommt es auch darauf an, wer adaptiert sich da gut. Und bei den Letten, bei mir ist es auch so, ich sehe da in erster Linie den Vorteil bei den Letten ist die Torhüter. Du hast mit Zilovs, du hast mit Mertz Likins zwei NHL-Torhüter, dann Gudlewski ist gut, weiß man nicht, ob er fit ist, aber auch von den Torhütern top besetzt. Abois fällt ihnen aus, das ist ein wichtiger Stürmer
eigentlich. Der Einser-Center von denen, von den Philadelphia Flyers.
Der dafür hast du mit Birkinsons einen, der seit vielen Jahren dabei ist und der so ein bisschen für mich für dieses lettische Eishockey steht. Harry hat es ja vorher versucht, mal kurz zu umschreiben. Dieses lettische Eishockey ist schon sehr kampfbetont. Viele Zweikämpfe. Auf der einen Seite viele Spieler, die auch sehr viel Talent haben und allein einen Unterschied ausmachen können, die aber dann auch hin und wieder komplett auseinanderfallen.
Ja.
Also dazu musst du sie aber wirklich bringen und du musst sie so lang wirklich penetrieren, bis sie dann auseinanderfallen. Ja. Das ist ja auch langer Kampf.
Du hast auch so Dauerbrenner bei Oskar Cibulskis. Der ist gefühlt seit 15 Jahren bei jedem internationalen Turnier von Lettland mit dabei.
Daugavinsch seit 30
Jahren. Daugavinsch, der spielt bei den Kassel Huskies in der DL2, genau, der ist auch dabei. Der
spielt gar nicht hin und wieder.
Der spielt, genau, der hat oft überzählige Ausländer hin und wieder, aber
bei Olympia geht's nochmal.
Der wird wieder eine große Rolle dort übernehmen.
Der Bronzeheld von 23, muss man ganz klar sagen.
Kapitän dieser Mannschaft. Ja. Dann bin ich sehr gespannt, wir haben beim Deutschlandcup gesehen, Albert Schmitz, 18 Jahre, der Verteidiger. Der kann da auch ein Breakout-Turnier spielen, glaube ich, weil das ist ein unfassbares Talent.
Aber trotzdem muss man sagen, die Dänen und die Letten, wenn man sich den deutschen Kader anschaut, das sind Kader, die kannst du schlagen. Genau. Und eigentlich, wenn man hinschaut und es realistisch von außen einschätzt, muss man sagen, ja, das können zwei Siege werden.
Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt ähnlich so von der Anlage, NHL-Spieler, hier noch da, ein paar AHL-Spieler
auch bei den Letten. Genau, wenn man das so aufzählt, ist das eigentlich so parallel ausgewogen.
Relativ even.
Genau. Ne?
So, genau.
Ich glaube, das sind leichte Vorteile für Deutschland da.
Das glaube ich auch, dass Deutschland individuell die besseren Spieler
hat. Von den Spielern selber, ich meinte jetzt nur die Anzahl als solches, ne?
Auch von der Qualität.
Leon steht für zwei oder drei von den anderen.
Und auch von der Anzahl, glaube ich, haben wir einen Ticken mehr.
Ja.
Also das ist, ändert sich dann, wenn wir jetzt auf den letzten Gegner in der Vorrunde schauen, das dann am Sonntag, ein Tag nach dem Lettland-Spiel stattfindet, abends im großen Stadion das erste Mal, nämlich die USA.
Team USA, okay. Natürlich mit dem Line-Up, ihr könnt es gerne ein bisschen einschätzen, sicherlich ein großer Favorit, aber seit 2010, ich glaube seit Silber auch nichts mehr geholt.
Aber aktueller Weltmeister?
Aktueller Weltmeister. Waren sie davor aber übrigens auch länger nicht. dementsprechend war das ja auch mal eine ganz besondere Note, dass sie den Titel geholt haben. Aber auch mit einer Top-Mannschaft damals.
Wir wissen und aber auch glaube ich, dass das ganze US-Team oder dieser ganze Verband hat in den letzten Jahren schon vermehrt auf Medaillen, auf Weltmeistertitel hingearbeitet wieder. Also wenn man da gesehen hat, was die da für Leute geschickt haben.
Tate Thompson, der jetzt gerade das Tor erzielt hat.
Genau.
Also, Verlängerung damals, genau. Und, ja. und Basti... korrigiere mich, aber eben auch mit einem anderen Teamgeist, finde ich. Also das waren Mannschaften, die jetzt zuletzt bei den großen Turnieren waren von den USA, die wollten auch unbedingt was gewinnen und die wollten nicht nur einen Europaausflug machen mit den Familien,
deswegen,
oder?
Deswegen sage ich ja,
so von, wie wir das machen. Früher.
Ja, freut mich, dass ihr bezahlten Urlaub macht.
Als wir noch gekämpft haben da. Ja, ich glaube, vom Verband wird da mehr Wert drauf gelegt, dass man nicht nur eine Mannschaft schickt, sondern dass man eine Mannschaft schickt, die kompetitiv ist. Und die.
Ja, bei Olympia, klar, aber WM hat
es ja. Ich meine auch WM. Ich meine auch WM. Das hat sich ja abgezeichnet, auch in den letzten Jahren, finde ich, beim US-Team.
Da ist auch ein kleiner Stamm entstanden, der jetzt bei Olympia auch dabei ist. Und wenn man mal drauf schaut, auch spannend, das ist der teuerste Kader, der bei Olympia ist. Insgesamt 230 Millionen Dollar Jahresgehalt, alle Spieler. Da ist Jack Eichel dabei in Vegas, brutaler Scorer, Thompson, brutaler Goalgetter. Und dann hast du natürlich auch noch drei brutale Verteidiger. Wir sehen hier Quinn Hughes hinter mir. Allein der macht schon Spaß. Bei dem kannst du schon einschalten. Es gibt zu viele Spieler, wo du einschalten kannst. Aber wie der sich bewegt in der Verteidigung als Verteidiger, wie smooth der ist mit der Scheibe, wie der nach vorne gehen kann, wie sich der in die Offensive einschalten kann. Allein diese schlittschuhläuferische Qualität ist unglaublich. Da haben sie mit Werenski nochmal einen absoluten top-offensiven Verteidiger dabei. Also diese Mannschaft ist clever gebaut, ist gut gebaut, hat unheimlich viel Talent. Ob sie allerdings die Härte hat wie Kanada, wenn es drauf ankommt.
Wir müssen aber die haben auch unglaubliche Spieler, die da keine Berücksichtigung finden in diesem Kader der USA. Für mich hat Jason Robertson von den Dallas Stars, der dir gefühlt in den letzten 6 Jahren fast immer 40 Tore geschossen hat in der NHL.
Oh, da gab es auch ein bisschen, weil es Robertson, wo es ein bisschen Trouble gab, auch so aus USA-Gefilden, dass nicht jeder amused war.
Warum? Gut, das wird ja nicht so sein, dass das da alle amused sind. Dann. Ja, ja. Fox von den New York Rangers, der Verteidiger, der Kandidat für die Norris Trophy, also für den besten Verteidiger der NHL ist, auch der spielt keine Rolle.
Aber du musst ja auch Rollen bedienen. Das ist ja auch das, was wir hier gesehen haben bei der deutschen Auswahl, wo es viele Fragen gegeben hat. Und wenn wir eins weitergehen und gehen wir auf den kanadischen Kader, das ist für mich der Favorit Nummer eins.
Warum? Findest du wirklich?
Für mich der Favorit. Weil ich glaube, die haben die Rollen am besten bestimmt. Und wenn man sich das anschaut, wenn man sich diesen Kader anschaut bei den Kanadiern, also du hast mit Connor McDavid meiner Ansicht nach in der jetzigen Zeit, der jetzigen Generation, der beste Eishockeyspieler der Welt. Du hast mit Crosby eigentlich fast eine Eishockey-Generation, das ist so 10 Jahre, davor mit dabei, und mit Celebrini eigentlich den Star der Zukunft dabei. Du hast 3 Eishockey-Generationen, meiner Ansicht nach, mit den besten Spielern dabei, die genau wissen, um was es hier geht. Die 3 allein schon, die können da Geschichte schreiben. Und dann hast du mit McKinnon nochmal einen brutalen Goalgetter mit dabei. Also diese erste Reihe, die tut ja schon weh, tränt das Auge. Und dann hast du so eine Leute dabei wie Parayko hinten drin, die mit 3,50 Meter Länge vorm Tor dir jeden Knochen noch brechen. Also diese Kombi, muss ich schon sagen, also es ist für mich...
Ja, von der Mann, ja, ich sag dir, ich finde, die USA haben die besseren Torhüter.
Die Torhüter, da verdient jeder über 10 Millionen, glaube ich, dieses Jahr. Ja, nur mal da zu zeigen. Da musst du aber als Nummer 1 rausfahren. Wie sind die anderen? Nehmen die ihre Rollen an?
Das ist jetzt nur mein Ding, genau. Wir kennen auch, weil du gerade sagst, auch Wahnsinns-Torjäger. Matt Boldy ist ein überragender Spieler beim US-Team und so.
Brock Nelson,
Torjäger. Ja, der ist schon ein bisschen alt tatsächlich. Brock Nelson. Ja, die haben überragende Spieler dabei, ist keine Frage. Deswegen, ich glaube, das wird schon zwischen den zwei, könnte es ein wahnsinns-episches Battle werden.
Cool.
Also, cool. Findest du sehr schön.
Ja, klingt immer mehr, als wenn man zuschauen müsste.
Was? Matthews spielt auch noch, ja.
Hier. Ja, Schnurrbart hier schön zu erkennen, aus dem Augenwinkel.
Bestimmt, ja gut, den haben wir auch schon mal bei der WM gesehen.
Der hat auch schon in Europa gespielt, ganz zu Beginn seiner Karriere.
Stimmt, in der Schweiz, oder?
In Zürich,
ja. Ja, genau, richtig.
Schweiz können wir auch kurz reden. Für mich
tatsächlich... Ja, guck mal, perfekter Übergang. Ja.
Für mich tatsächlich, Schweden und Schweiz müssen wir uns noch anschauen, weil beide interessant sind. Sollen wir erst Schweden machen, erst Schweiz?
Mach erst die Schweden.
Die Schweden finde ich interessant, weil ich es vorher ja schon gesagt habe, die haben inzwischen fast 100 Spieler in der NHL. Gell?
Ja, das ist Wahnsinn.
Also das ist wirklich, wie sie dieses Land entwickelt hat in der NHL auch, können eigentlich 4 Mannschaften stellen, allesamt NHL-Spieler, aber wenn man bei den Schweden hinschaut, dann sind es einfach die Verteidiger. Vor 2 Jahren hat man auch mal schon so eine Verteidigung, dann ist keiner mehr wechseln gegangen, die haben sich untereinander das fast gestritten.
Rasmus Dahlin.
Genau, Dahlin, Karlsson, Hedman, der ist zwar momentan verletzt, aber der wird kommen, Ekman Larsson, also die sind in der Verteidigung schon, also wirklich pervers gut aufgestellt, allein die Verteidigung. Und wenn man sich auf mal erste Reihe baut bei den Schweden.
Kommst du Nylander nicht rum?
Nylander in der Mitte, dann hast du Lucas Raymond und dann würde ich noch Zibanejad mit reinmachen, weil er natürlich ein bisschen da vorne arbeiten kann für die noch. Also diese erste Reihe hat natürlich auch Top-Qualität. Trotzdem.
Zibanejad haben sie neulich bei den Rangers ja gesagt in der NHL, dass sie nicht verlängern, dass er nicht gehalten werden soll, wahrscheinlich getradet wird, dann hat er ein 5-Punkte-Spiel und einen Hattrick gemacht im nächsten Spiel oder so. Okay,
ihr wollt in the face.
Ja, das ist schon
sehr spannend. Das sind schon brutale Einzelkönner.
Das ist wahrscheinlich die beste Verteidigung des ganzen Turniers. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch zu viele
in der Verteidigung. Das hatten die ja bei den letzten Weltmeisterschaften dann zum Teil, dass sie zu viele zu gute waren und das nicht auf die Reihe bekommen.
Haben aber dann 2 Bronze gewonnen. 24,
ja, aber das ist ja für die
Weltmeisterschaften. Das ist richtig.
Ja. Anspruch ist ein anderer. Was kann der Anspruch der Schweiz sein mit der Mannschaft?
Du magst ja immer gerne über die Schweizer reden. Fang du gerne an.
Ja, ist ja unser Schweizer Diplomat, kann man sagen.
Ich glaube, die Mannschaft ist, ich finde die Mannschaft schon auch geil. Das ist zwar fast ein Abbild der WM-Mannschaft, noch ein bisschen verstärkt, aber im Grunde ist es die Silbermannschaft von der letzten Weltmeisterschaft. Und ich glaube, bei denen kommt natürlich schon der emotionale Faktor dazu, dass Patrick Fischer seine letzten beiden Turniere macht, also Olympische Spiele und Weltmeisterschaft, und die dann nach sehr langer Zeit eigentlich einen kompletten Neubeginn im Verband in der sportlichen Führung haben bei der Schweiz. Und
auch im Sportdirektorposten?
Auch im Sportdirektor, genau. Lars Weibel geht nach Ambri. Das sind so Sachen, ich glaube, dass diese Mannschaft allein vom Emotionalen und mit diesem Gefühl dieser Silbermedaille bei diesen zwei Turnieren nochmal wirklich alles raushauen wird, was die haben.
Also, und es ist viel. Das ist eine gewachsene Mannschaft jetzt wirklich. In eigentlich zum Teil schon over ihrem Peak, aber dann doch noch im Peak, weil sie es verstanden haben, ein paar Spieler auszuwechseln.
Josi, also drüber, aber doch nicht richtig drüber.
Naja, Josi ist jetzt seit vielen Jahren wirklich der Leader Nummer 1.
War schwer verletzt im letzten
Jahr. Genau, aber das meine ich damit. Er war ein bisschen angeschlagen. Ist er wirklich auf seinem Zenit? Ich weiß es nicht. Es ist ja egal. Also auch Timo Meier hat er vielleicht schon besseres Jahr gespielt.
Ja.
Wahrscheinlich. Trotzdem hast du einen Hischier drin, einen Fiala, die ein fantastisches Jahr spielen.
Und bei Fiala, wissen wir, international spielt der immer unglaublich. So,
dann hast du mit JJ Moser einen dabei, der einer der besten defensiven Verteidiger für mich in der NHL ist.
Ja.
Du hast eine.
Jonas Siegenthaler genauso, der wird auch unterschätzt.
Du hast eine sehr, sehr gute Mischung, bist im Tor brutal gut aufgestellt mit Berra, Schmidt und mit Ginoni.
Bist aufgestellt wie immer im Tor.
Ja, aber das ist einfach gut.
Der ewige Ginoni, ja.
Ja, das ist einfach eine sehr gute Qualität. Und ganz ehrlich, also wenn die Schweiz auch olympisch, ich glaube auch, da bin ich bei dir, die 24er, 25er Silbermedaillen, die haben ihnen auf der einen Seite viel Selbstvertrauen als Mannschaft gegeben, dass sie so weit kommen. Aber die haben sie auch angestachelt, weil am Schluss war es ja wirklich so, die wollen die Silbermedaille nicht mehr.
Genau, weil die sind noch nicht fertig. Die Mannschaft ist noch nicht fertig.
Genau, das ist ihnen einfach nicht genug. Und jetzt haben die natürlich so einen Kader, wo du wirklich, wie ich vorher gesagt hast, bei der Weltmeisterschaft, bei normalen, um den Titel mitspielst. Das heißt aber nur lange, dass du es bei Olympia machst.
Genau.
Und jetzt wird spannend, das zu sehen. Wie gut sind die wirklich? Und ich traue denen tatsächlich zu, dass die auch da in die Top 4 reinkommen. Mhm.
Weil sie vielleicht auch dieses
1-2... Außer sie müssen in Deutschland spielen, dann nimmer.
Ja, das ist klar. Das ist ja was ganz anderes jetzt. Dann wird es ein anderes Turnier. Aber, aber diese 1-2% vielleicht, dieses Team, dieser Charakter, der ist natürlich in dieser Schweizer Mannschaft ein bisschen anders gewachsen als bei einer, ich sage jetzt mal, zusammengewürfelten NHL-Mannschaft.
Ja,
ne? Trotz aller NHL-Stars, die rüberkommen, aber das ist halt gang und gäbe in der Schweiz. Die spielen ja immer alle, sobald sie ausgeschieden sind. Da ist ja gar keine Frage, die kommen alle rüber bei jeder WM.
Die sind die letzten Jahre oft ausgeschieden.
Genau, und deshalb ist aber so dieser Chor der Mannschaft, dieser Kern, der ist, glaube ich, anders verbandelt, eben auch durch diese zwei bitteren Niederlagen, als vielleicht eine Mannschaft, die jetzt zum ersten Mal sagt, komm, wir holen jetzt mal olympisches Gold. Das kann auch mal vielleicht ein entscheidender Faktor noch sein. Sind wir gespannt auf die Schweiz, vor allem natürlich dann auch auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land, die da dann auch noch kommt. Soweit, so gut.
Auch gibt's bei uns übrigens live bei Magenta Sport.
Ja, das ist richtig.
Ja, sehr schön. Das ist aber ein langes Teasing jetzt noch.
Bis im Mai. Bis dahin können wir das noch zwei, dreimal erwähnen. Aber jetzt haben wir es schon mal gemacht. Gut von euch, Jungs. Vielen Dank dafür. Dann weg von den Olympischen Ringen, zumindest was die Männermannschaft betrifft. Lass uns natürlich auch noch einmal auf den Kader der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft schauen. Also auf dem Weg auch nach Mailand, zuletzt 2014 dabei in Sochi, da war das Platz 6. Und eben auch lange her, dass beide deutschen Mannschaften bei olympischen Turnieren dabei sind. Wir haben mal nachgefragt bei unserer Kollegin und Expertin, bei Ronja Jeneke, die ja ihres Zeichens auch Leistungssportreferentin Frauen im Deutschen Eishockeybund ist und diesen Kader für uns natürlich perfekt einschätzen kann, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Weg nach Mailand.
Ja, also ich denke, wenn wir uns den Kader der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft jetzt für die anstehenden Olympischen Winterspiele angucken, dann sieht jeder Kenner, der uns schon ein paar Jahre beobachtet, dass sich der Kern der Mannschaft da auf jeden Fall gefestigt hat. Und wir haben unsere Bundeswehrlerin mit dabei, Dreh- und Angelpunkt, da sicherlich so ein bisschen Daria Gleisner, unsere Kapitänin, die schon viele, viele Jahre international auch mit dabei ist, die jetzt dann auch endlich hoffentlich im zweiten Anlauf sozusagen sich das ermöglicht und da an den Olympischen Spielen dann auch teilnehmen kann. Franzi Feldmeier, die eine richtig starke Saison in Berlin spielt, für uns ein richtig wichtiger Faktor halt als eine ganz starke Centerspielerin. Carina Strobel, Ronja Haag, Niki Hatraschek-Eisenschmidt, Genau, also wie gesagt, wer die Frauennationalmannschaft schon ein bisschen begleitet, der sieht, dass da unsere Bundeswählerinnen den Kern der Mannschaft spicken. Auch ganz wichtig für uns, dass Jule Schiefer noch wieder mit zurückgekommen ist nach Verletzungspech. Zum Beginn der Saison ja wirklich lange aussetzen musste, aber jetzt ihre ersten Spiele wieder gemacht hat für Memmingen. Auch ganz wichtig, um einfach nochmal ein bisschen Tiefe im Kader zu geben. Dann unsere PWHLerin, also mit Sandra Abstreiter, auch die ist ja für den einen oder anderen ein Begriff, konnte ja dieses Jahr in Montreal auch endlich ihre ersten Starts machen. Also international bei uns ja immer eine Wand, also wirklich ein absoluter Faktor in unserem Spiel. Genau, konnte jetzt aber eben in der PWHL auch die ersten Starts machen, ganz, ganz wichtig, auch für ihr Selbstvertrauen. Laura Kluge, nach dem Wechsel jetzt von Toronto nach Boston, auch für sie ja, eine gute Saison. International ist sie für uns halt immer ja einfach ein Riesenfaktor. Ganz starke Centerspielerin, Überzahl, Unterzahl, macht auch ganz, ganz viel Eiszeit bei uns im Kader. Und genau, da bin ich sehr gespannt, wie das für sie wird. Auch für sie ja die ersten Olympischen Spiele, nachdem sie ja auch schon die eine oder andere Quali leider mit verpasst hat. Nina Jupp-Smith, auch sie anfänglich mit Verletzungspech, nachdem sie ja als erste deutsche Feldspielerin gedraftet wurde. Und genau, hat jetzt aber auch im Januar ihre ersten Spiele für Vancouver gemacht und hat da jetzt auch schon richtig Eiszeit runtergerissen. Genau, dann Emily Nix noch, die ja in Schweden spielt. Genau, damit haben wir die Auswärtigen sozusagen auch mit im Kader. Und dann würde ich sagen, ein Augenmerk können wir auf jeden Fall noch legen auf Mathilda Heine. Mathi ist ja jetzt gerade im Januar mit der U18-Frauennationalmannschaft auch aufgestiegen in die Top-Division. Auch sie hat sich den Platz im Kader als wirklich sehr, sehr junges Mädchen hart erarbeitet und wohlverdient, muss man ganz klar sagen. Und ja, wenn wir uns das Teilnehmerfeld jetzt innerhalb der Frauengruppe so ein bisschen angucken, dann ist ja der eine riesengroße Unterschied, den wir zu den Männern haben, dass bei uns die Kader sich ja eigentlich nicht groß verändern. Da, wo bei den Männern die ganzen NHL-Spieler mit dabei sind, da sind bei den Frauen die PWHL-Spielerinnen ja in der Regel bei den Weltmeisterschaften auch alle mit dabei. Das heißt, da ändert sich für uns eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, auch vom Modus her. Der bleibt ja gleich, wie bei den letzten Weltmeisterschaften. Das heißt, wir haben eine A- und eine B-Gruppe und wir mit Deutschland spielen in der B-Gruppe. Das heißt, wir müssen unter die ersten drei kommen, um uns fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Wobei wir ja sicherlich zum Auftakt gleich mit Schweden da auf jeden Fall schon mal ja uns gut positionieren können. Das Spiel wird auf jeden Fall ziemlich wichtig am 5. Februar, ja, um in dieser Gruppe natürlich möglichst ja gut platziert oder möglichst weit oben in der Tabelle sozusagen dann ins Viertelfinale zu gehen. Und ich rechne unsere Chancen da aber gut aus. Ich glaube, dass wir einen ziemlich guten Kader zusammen haben. Ich glaube, dass die Mädels wahnsinnig hungrig sind auf ihre Olympischen Spiele, die sie sich ja wirklich über Jahre hinweg hart erarbeitet haben. Und Viertelfinale sollte da definitiv das Ziel sein. Und ich denke, das kann man auch genauso ausschreiben. Und am Ende des Tages, sobald man im Viertelfinale ist und es da in die K.O.-Phase geht, ist sicherlich einiges möglich. Also drücken wir die Daumen und schauen mal, wie es dann ab dem 5. Februar in Mailand wird.
Genau, danke Ronja. Ziel klar formuliert. 5. Februar hat sie angesprochen. Da geht es nämlich dann für die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft los in dieser Gruppe B mit der Partie gegen Schweden, dann Japan, Frankreich und Italien. Und das ist nochmal der Blick auf den Kader von Jeff McLeod, dem Bundestrainer. Und Ronja hat ja eigentlich gerade auch schon sehr viele genannt. Und da muss man auch sagen, auch im Frauen-Eishockey fällt positiv auf, dass es auch internationaler wird, ne? Es geht in die PWHL, es geht in Europa so ein bisschen College. In die Vereine, es geht ans College in Nordamerika. Also das ist eine schöne Entwicklung, weil du, glaube ich, da auch einfach dann die Breite kriegen kannst.
Dass du aber auch nehmen musst.
Den Weg also gehen musst.
Frauen-Eishockey, ja. Es gibt nur noch 5 Clubs in Deutschland. Bundesliga. Ja, genau. Dementsprechend müssen die das zum Teil auch so machen. Aber es ist natürlich schon so, dass das auch ein bisschen ein Haufen ist, der sich wirklich gefunden hat über die letzten 1-2 Jahre, der erfolgreich ist. Und ich glaube auch, dass das Viertelfinale in der Gruppe B, da musst du unter die besten 3 Mannschaften reinkommen, absolut realistisch ist. Und wichtig, das ist tatsächlich schon das erste Spiel am Donnerstag Mittag um 12.10 Uhr, also daheim. Nicht wundern, die Eröffnungsfeier ist erst am Freitag, aber die spielen schon am Donnerstag, kann man sich schon anschauen.
Genau, aber dann erst wieder am 7., da ist dann die Frage, kriegt man lange Ausgang, um bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein und am nächsten Tag dann zu spielen gegen Japan. Das ist Mittag um 12.10
Uhr, das stimmt. Ja.
Das ist immer so die Frage. Das ist ganz oft bei vielen Sportlern und Sportarten dann die Frage, da ist der Zeitplan ein bisschen unglücklich für die Eröffnungsfeier. Aber ich glaube, once in a lifetime. Also ich würde sie schicken, die Mädels.
Wir schauen mal.
Ja, wollte gerade sagen. Das wäre schön, wenn wir möglichst viele Eishockeyspieler und Eishockeyspielerinnen bei der Eröffnungsfeier
sehen. Ich würde mich einschalten wieder.
Ja, warum denn das schon wieder, Herr Meier?
Wir haben hier ja noch zwei Gäste.
Das ist richtig.
Einen Jürgen und einen Alex. Die würde ich jetzt einfach mal zu euch ins Studio schicken.
Ja, gerne.
Dass ihr mit denen auch mal ein bisschen quatscht.
Ja, rein hier.
Das machen wir. Wollen wir sie reinlassen, ja sicher.
Wir halten sogar die Tür auf, komm.
Na, halla Marsch. Denn wir freuen uns ja noch, wie angekündigt, auf zwei Überraschungsgäste. Sie waren zwar schon eingeblendet, aber jetzt gleich nochmal live bei uns im Studio. Jürgen Maschauer und Alexander von der Wein. Erstmal nochmal offiziell.
Grüß euch.
Servus.
Hi.
Servus.
Bitteschön.
Und jetzt müssen wir natürlich anmerken, ihr seid die dankbaren Gewinner von United Charity, von der Aktion. Ihr habt quasi den Besuch hier bei uns in der Eishockey-Show ersteigert, dementsprechend gewonnen für den guten Zweck. Erstmal danke dafür, dass ihr das gemacht habt und ja, dass ihr, wie soll ich sagen, für unsere kleine Show auch ein bisschen Geld ausgegeben habt, die, Rick, du kannst das nochmal gut einordnen, auch einem guten Zweck zugutekommen.
Ja, das Ganze geht für Kinderlachen. Mhm. Wir haben das hier jetzt ein paar Mal gemacht, auch beim Wintergame haben wir es gemacht, zur Konferenz haben wir es gemacht und wir freuen uns natürlich, dass ihr hier da seid, weil ihr seid dem Eishockey ja sehr verbunden, oder?
So ist es, richtig. Herzlichen Dank für die Einladung, es freut uns sehr, es ist recht spannend, ja, die Sendung auch im Backoffice, sage ich mal, zu verfolgen, ja, ist hochinteressant.
Ja.
Ja, und es ist auch interessant zu sehen, wie die Sendung gemacht wird. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ja, sehr gerne. Behind the scenes, wie sitzt es sich denn, Alexander, auf dem Stuhl oder auf dem Sofa? Hat Rick es gut warm gesessen in seinem Popo?
Genau.
Vorgewärmt, Sitzheizung von Goldmann.
Ja, ja. Absolut, ja. Und wie du gesagt hast, dem Eishockey verbunden.
Ja.
Also, wir sind jetzt schon ein bisschen älteres Semester, aber wir haben auch gespielt. Jürgen war Schiedsrichter, ich habe einen Ziehtrainerschein und insofern fiebern wir da immer mit, das ist völlig klar. Und es ist natürlich für uns jetzt eine große Ehre, mal tatsächlich mit Experten zusammen zu sein, die wir sonst nur im Fernsehen sehen.
Ja. C-Trainerschein, was sagst du zum Harry Greiss, seinem Interview? Nachvollziehbar oder hättest du was im Kader anders gemacht?
Nee, absolut top. Also ich finde es ja gut, dass er da auch in der Öffentlichkeit geht und sagt, okay, man geht auch neue Wege. Ja. Also das Eishockey hat sich in den letzten Jahren massiv entwickelt, ja, im taktischen, technischen Bereich. Und ich finde es gut, wenn auch ein Bundestrainer auch sagt, okay, er geht auch weiterhin neue Wege, ja, weil nur über die Entwicklung kann man gewinnen.
Ja, und Geschwindigkeit ist ja das Thema, ne? Wie man mit dem Kader auch diesem besonderen Speed mittlerweile im internationalen Eishockey gerecht wird. Also wenn ihr jetzt nichts ändern würdet, dann haben wir das schon mal abgesegnet. Also auch von den Fans sozusagen, der Kader erstmal akzeptiert vom Bundestrainer. Aber weil ihr gesagt habt, Eishockey und Eishockey ist eure Leidenschaft. Wir haben ja schon im Vorfeld auch ein bisschen gequatscht. Mhm. Ihr seid ja auch Eishockey-Reisende. Ne? Also in Sachen Eishockey geht ja alles. Und zwar der komplette Planet. Ne? Nehmt uns mal ein bisschen mit, wo ihr schon überall unterwegs wart.
Ja gut, es ist ja so, unser Vater hat uns 1981 das erste Mal zum Eishockey mitgenommen. Da war ich 9 Jahre alt. Und da waren wir bei den, ja, heute die Sölber Wölfe, früher hießen sie ja Faujaer Sölb. Da war die Faszination für mich, diese Torhüter zu sehen, ja, Klaus Manteuffel oder von Eintracht Frankfurt, Dieter Jänner. Und das hat mich dann so fasziniert, dass wir dann selber irgendwo dann mit dem Eishockey begonnen haben, ja. Und die Leidenschaft, gut, wir sind jetzt ein älteres Semester, mein Bruder, der spielt noch ab und zu in Hobbymannschaften, ich jetzt weniger. Aber ich schaue mir dann ziemlich viele Spiele an, wenn es geht, ja, also. Er war schon auf 9 Weltmeisterschaften.
Auf 9?
Ja,
mehr als Rick Goldmann übrigens, ne?
Ja, das glaube ich weniger. Rick hat schon mehr auf dem Buckel, ja. Ich war jetzt letztes Jahr da noch beim Stanley Cup Finale, 4, 5 und 6.
Ja.
Und leider Gottes, ja, bin Edmonton Oilers Fan, glaube
ich. Da bist du ganz nicht bei 7 weg, du bist schuld. Jetzt haben wir ihn endlich.
Ja, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich.
Ja. Leon, solchen Vogel gefunden.
Und ich werde bei den Olympischen Spielen vor Ort sein. Ich freue mich schon tierisch drauf, weil cool. Das wirklich, ja, denke ich mal, von der Qualität her sowas wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Mhm. Und, ja, es ist
darf schon der Bruder auch mit oder fast allein?
Nee,
ich habe Familie.
Ja, ich habe.
Bisschen anders.
Ja, du sagst sie immer mal, get a life, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, ich bin liiert, keine Frage. Also da gibt es auch jemanden im Hintergrund. Also ich fahre mit dem Kumpel dorthin. Mhm. Also wir sind ab Viertelfinale dort bis Finale und hoffen, dass wir da tolle Olympische Spiele sehen werden. Ja. Und vor allem, dass sie Deutschen ja relativ weit kommen. Ja, das wäre schon toll. Aber ich denke mal, durch das Niveau und die Qualität, die wir dort sehen werden, wird das wahrscheinlich schwierig werden. Ja.
Aber macht ihr nur Eishockey oder schaut ihr andere Sportarten auch noch an?
Ja gut, Fußball ab und zu.
Nein, ich meine jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn ihr extra runterfahrt.
Ja gut, Eisschnelllauf habe ich noch Tickets.
Cool,
ja. Das wird dann wahrscheinlich mehr so die holländischen Festspiele, ja, die sind ja da recht stark vertreten.
Na, links dann.
Ja, genau.
Na, rechts, das kannst
du nicht. Kannst du auch machen.
Kannst du schnell drauf.
Genau. Ja, und dann gucken wir mal, ob da spontan noch das eine oder andere übergeht.
In Mailand ist ja leider nicht so viel. Also weil dieses Jahr ist es ja so verklustert, wie man da in der Fachsprache sagt, bei diesen Olympischen Spielen.
Cortina
dass
Dampenz,
überall was ist, relativ weit auseinander. Deswegen...
Ja gut, ich bin ja noch 14 Tage vorher dann noch beim Biathlon, also da bin ich dann noch
mal... Ja, was über Antolz rüber.
Ja, richtig, genau.
Ja, mhm. Ja. Ja, ist blöd, ja. Wenn man so wenig Freizeit hat.
Ja, genau. Ja. Sagt der Mann, der die Golfhose nicht mehr auszogen hat, ja. Ist direkt hinten, genau. Mit nur das Bag hinten reingeschmissen. Ah, dann fahre ich jetzt arbeiten.
Ja. Aber um so ein bisschen mitzuhalten, er bereist die Welt, ja, ja. Und ich bereise halt dann die Oberliga Süd, ja, beispielsweise, ja. Passau, Deckendorf.
So, Süd, ganz ja. Ehrlicher Sport.
Oder DL2, genau, Boden. Ständig und ja. Bin auch zufrieden.
Aber bei allen Reisen, wo war es am coolsten vielleicht? So WM auch?
Ja, also ich fand die WM 2019 in der Slowakei recht interessant. Ich habe eineinhalb Jahre in Bratislava gearbeitet. Das war für mich ja ganz, ganz lustig, ja, weil das Stadion war 400 Meter von meiner Wohnung entfernt. Da konnte ich relativ viel mitnehmen. Ja. Ja, NHL ist natürlich immer ein Thema. Also NHL-Reisen ist schon recht spannend. Ja. Und das Highlight für mich persönlich war damals 1990, wo die Edmonton Oilers, ich habe es dir gleich vorher eingangs kurz erzählt, ja, 1990 die Edmonton Oilers in München gespielt haben, ja, Freundschaftsspiel gegen EC Hedos München, ja, da hatte ich dann die Gelegenheit, das ist für heutige Verhältnisse unvorstellbar, dass man da in die Kabine rein konnte, ja. Also ich war da 19-Jähriger, ich habe es da versucht irgendwie...
Als Fan?
Ja, als Zuschauer, ja, habe ich da versucht, da irgendwie in die Kabine zu kommen, ja. Es ging da ohne Probleme zu seiner Zeit. Er hat mir damals dann von Marc Messier, das war dann seine letzte Saison bei Edmonton.
Schwitzwäsche gestohlen.
Wer der es angehabt hat.
Und bis heute nicht gewaschen.
Ja, nee, dann von Marc Messier dann ein Autogramm geholt.
Steht immer noch, ja.
Von Marc Messier ein Autogramm geholt. Also da waren auch die Spieler wie Klein Einlassen. Ja. Also es war ja damals ja noch eine Top-Mannschaft. Die dann das Jahr danach mehr oder weniger ein bisschen auseinanderbrach, aber es war schon ein richtiges Highlight. Ja.
Klingt super. Ja. Also schon einiges erlebt. Ja. Hut ab. Und wie gesagt, ich meinte übrigens eben mit den Weltmeisterschaften mehr als du, was als Spieler natürlich. Ne?
Mehr als wie du.
Mehr als wie du. Ja, ja. Das ist das, was ich mit der Verbalakrobatik meinte zu Beginn der Einleitung bei der Vorstellung.
Dann das ist auch so direkt, gar nicht, das kannst du lernen, einfach nicht auf seine Fragen eingehen, einfach irgendwas anders sagen, lachen alle schon, Zuschauer vergessen.
Ja, das machst du auch professionell recht gut. Im Nebenjob.
Zum Beispiel.
Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch mit uns jetzt noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht habt ihr auch noch eine Meinung.
Haben wir auch noch ein anderes Thema?
Ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen die Saison abrunden. Man denkt ja, es ist schon vorbei, aber es war ja erst der 44. Spieltag.
Hast du noch Zeit, Rick?
8 Minuten haben wir.
8 Minuten, das kriegen wir hin, denn wir wollen ja auch noch mal über das sprechen, was bisher passiert ist und was uns vielleicht auch erwartet, weil es ja so ungewöhnlich ist, dass es diese 4-wöchige Pause gibt und dementsprechend ja, auch jede Mannschaft irgendwie eine Art und Weise finden muss, diese Zeit zu überbrücken, dann auch wieder hoffentlich perfekt zurückzukommen. Wie würden wir vielleicht, Basti, fang gerne mal an, auch die bisherigen 44 Spieltage so zusammenfassen. Wo ist vielleicht ein Gewinner? Wie siehst du die Kölner Haie, die natürlich jetzt mit der unglaublichen Siegesserie von 16 so herausgestochen sind, in aller Munde waren. Jetzt hat es am Sonntag nicht funktioniert und die Löwen Frankfurt haben diese Serie mal zum Reißen gebracht, aber immer noch Outstanding oder Gold Standard, wie du zu sagen pflegst, mit jetzt, glaube ich, 101 Punkte, ja nach wie vor 12 Zähler weg auf Rang 2. Also schon eine brutale Hauptrunde bisher.
Ich finde es echt eine total interessante Runde. So ein paar Sachen, wenn wir immer an unsere Vorschau denken, haben sich, glaube ich, bewahrheitet. Ich finde, wir haben eine kleine Dreiklassengesellschaft plus Dresden noch dazu, die echt der Ausreißer nach unten sind. Mhm. Aber oben ist es spannend wie die Sau. Um Platz 10 ist es spannend ohne Ende. Um Platz 6, es geht in jeder Position fast um was. Und das macht die Faszination der Liga natürlich auch aus. Und es zeigt schon, dass da sportlich einiges los ist. Highlights gibt es einige. Die Rekorde von den Haien mit 16 Siegen in Folge, alles jüngst. Mhm. Strahlis Tor, finde ich, ist halt verdammte DEL-Geschichte, ja, dass endlich mal ein Torhüter selbst ein Tor erzielt in der DEL, was 32 Jahre nicht gelungen war. Ein mega cooles Teil, finde ich. Und auch, wie sich der Strahli drüber gefreut hat, fand ich allein sehr, sehr nett und herzlich, weil er echt richtig abging. Und ja, alle auch noch gesagt haben, ja, der hat das noch nie versucht im Training. Der macht das nicht, der schießt da nicht.
Ja, aber du weißt selber, er ist vom Stickhandling und vom Schießen
ist super.
Ist er wahrscheinlich einer der besten, ja, wenn nicht der beste Torhüter in der Liga.
Ja, das kann gut sein. Das
ist jetzt keine Überraschung.
Und es passt halt auch zu Strahli, weil Strahli ist halt unkonventionell gut. Und da passt auch so ein Tor dazu, finde ich einfach, zu Strahli. Finde ich ein absolut geiles Teil.
Ja, History auf jeden Fall in der deutschen Eishockey-Liga. Dementsprechend das erste Goalie-Tor.
Das Wintergame.
Hundertprozentige
Wintergame fand ich dieses Jahr eines der schönsten überhaupt, das wir jemals hatten. Oh ja. Da hat natürlich alles zusammengespielt. Mit dem Wetter, was da gepasst hat, klirrend kalt. Das Dresdner Fußballstadion fand ich super, weil die Tribünen einfach steil waren. Jeder war, glaube ich, relativ nah dran an der Eisfläche, was es zu anderen Spielen nicht immer war. Das Spiel hat einiges hergegeben. Am Ende war es halt typisch. Zwei Mannschaften spielen und Dresden verliert. Aber von der Organisation, von allem, war das ein Top-Winter-Game, das mir echt in Erinnerung bleiben wird. Auch, also es sind so viele Highlights, finde ich, bis jetzt in 44 Runden mit dabei. Mhm.
Was ist euch beiden vielleicht so bisher im Kopf geblieben, Winter-Game? Geh davon aus, Jürgen, du warst natürlich live vor Ort.
Leider nicht.
Das gibt's doch nicht.
Ja. Leider nicht. Ja, schade ist, dass Dresden, der Aufsteiger, wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen muss und wieder runtergeht. Ja, also der Abstiegskampf ist diesmal wahrscheinlich eindeutig. Mhm. Was wirklich überraschend ist, nachdem Köln ja das Finale letztes Jahr gegen Berlin so eindeutig verloren hat, dass die jetzt da eigentlich da oben so souverän stehen. Ja, das ist für mich, für Köln, schon ein bisschen eine Überraschung. Um die nächsten Plätze hier, da ist es wirklich sehr, sehr eng. Ja, es wird dann die letzten 8 Spieltage dann wirklich sich entscheiden, wer wird da oben dann unter das Heimrecht in den Playoffs genießen.
Ja.
Ja, da wird es noch in den nächsten Spieltagen dann noch richtig drum gehen. Es ist halt nur die Frage, wie kommen die Vereine aus dieser Pause raus. Ja,
absolut.
Ja, manche, die hatten ja jetzt wirklich so einen richtigen Flow, da ging es jetzt gut vorwärts, jetzt auch mit Köln. Gut, die haben jetzt das letzte Spiel verloren, aber ich glaube, das wird bei denen ja keinen Schaden irgendwie erzeugen. Aber ich denke mal, wie wird diese Olympiapause wahrgenommen, um in diesen 8 Spielen dann noch wirklich da die Positionierung reinzubringen? Also wo komme ich dann am Schluss raus? Ja? Mhm. Ich weiß auch nicht, bei München, jetzt mit dem Torwart, wollte Niederberger die Chance geben, dass er irgendwie für Olympia fit wird. In Teilen Weisen hat er nicht so glücklich ausgesehen. Bibot war ja natürlich eine Bank, die Spiele vorher. Ja, das wird sich zeigen. Also ich bin gespannt, wie es dann in den letzten 8 Spielen dann weitergehen wird, ja.
Ja. Ich glaube auch, der Schlüssel letztendlich zur Meisterschaft dieses Jahr passiert in diesen letzten 8 Spielen, so blöd sich das anhört. Also ich sage nur der Schlüssel, ich sage nicht, dass man da die Meisterschaft gewinnt, dass wir schon glauben, dass man die Playoffs gewinnt. Aber das ist ja für die Teams quasi ein Trainingslager. Die gehen jetzt raus, 10, 12 Tage weg vom Eis, dann ziehst du die Schlittschuhe an, der Basti hat es oft schon erklärt, wenn du da so rausgehst aus so einer Pause, ist es quasi wie eine Saison neu startet. Du brauchst mal 3, 4 Einheiten wieder, bis du überhaupt aufs Eis gewohnt hast. Dann gehst du rein, dann trainierst du auch hart. Dann hast du aber die Möglichkeit, viele Mannschaften zumindest, an den Schwachpunkten zu arbeiten, nochmal ins Detail zu gehen. Und gute Mannschaften werden nach solchen Pausen besser, schlechte Mannschaften brechen zusammen. Das sieht man immer wieder in Nordamerika, dieses Jahr haben die da natürlich jetzt auch ein Olympia-Break, aber sonst haben die oft im Februar diese NHL All-Star-Pause.
Ja, genau, All-Star-Woche.
Und da nach diesem Break siehst du oft, wie Mannschaften wirklich in die Höhe schießen und die quasi nimmer zu stoppen sind bis zum Finale. Und es gibt Mannschaften, die gehen ein. Und da bin ich extrem gespannt, weil ich glaube, es gibt in der deutschen Eishockey-Liga bloß entweder den Weg oder den Weg. Da wird es keinen Mittelweg geben. Und ich bin gespannt, welche Spieler mit welcher Mannschaft mental so stark sind, da voll dabei zu bleiben und nicht zu sagen, ich war jetzt 10 Tage auf der Dominikanischen Republik, ich bleibe geistig da, die Saison ist beendet. Sondern die
wird's sagen, geben,
ich gehe ja. Ja, wird's geben. Mhm. Ich komme nochmal zurück und ich möchte es jetzt wissen und wir gehen den ganzen Weg bis Ende April. Ich bin gespannt.
Mhm. Ja. Kannst du gut einschätzen, du bist geistig immer in den und auf der Dominikanischen Republik. Ja, manchmal
ist der stark.
Manchmal Mut zur Lücke, da hast du absolut recht.
Aber es stimmt wirklich.
Ja, natürlich.
Und ich mag Boote, ich mag mehr
das
rundherum. Ich könnte ein Pirat sein auf der Dominikanischen Republik, fällt mir gerade ein. Habe ich es laut gesagt?
Ja. Okay. Reicht jetzt. Ich hätte jetzt einen gehabt, aber den kann ich nicht sagen.
Aus Spaß. Ich mag keinen rum.
Jack Sparrow.
Jack Sparrow
der für Jack Arme. Sparrow der Eishockey-Unterhaltung.
Des Eishockeys, ja.
Sehr schön. Na, aber es ist wirklich viel passiert und du hast ja auch gerade schon ein bisschen eingeschätzt, Köln mit einem unglaublichen Lauf, die Berliner mit Problemen aufgrund von vielen Verletzungssorgen, aber zumindest ja auch mal mit einem Kai Wissmann, der zurückgekommen ist, der es dann doch noch geschafft hat, auch Richtung Olympia.
Bei dem, wenn der fit bleibt, ist das für mich ein Spieler, der die ganze Mannschaft nochmal eine Klasse besser machen kann. Mhm. Und das, der wird ein Wahnsinnsfaktor werden bei den Eisbären nach der Pause.
Bei Berlin ist es mit am spannendsten. Ja, die Pause kommt vielleicht für die zum besten Zeitpunkt. Auch wenn viele Spieler, auch so ein Jonas Müller, der eigentlich so guter Spieler und so wichtiger ist, vielleicht überspielt sogar überspielt ist, wenn man es ehrlich sagt. Der wird natürlich jetzt weiter gefordert. Ja? Der kann sich nicht erholen. Aber der Rest der Mannschaft kann sich mal ein bisschen erholen. Angeschlagene Spieler, die zurückgekommen sind, können mal ein bisschen ihre Identität finden in der Mannschaft, ihre Rolle finden, die Reihen sich wiederfinden. Und ich glaube, ich bin total gespannt, wenn sich ein Tor, der Stettmann oder Hillebrand, herauskristallisiert, die dann nochmal heiß laufen, dann kann es eine ganz spannende Drehung geben beim Berliner Team. Ich sage nicht mehr, dass die für mich Meisterschaftsfavorit Nummer 1 sind.
Ja.
Sind sie für mich nicht mehr. So wie inzwischen da oben wirklich diese 5 Teams abliefern. Ganz oben Köln, aber eben auch die anderen 4.
Ingolstadt, Mannheim, München,
Straubing. Was ist für dich der Favorit?
Ich habe nicht den einen Favorit dieses Jahr. Also für mich war vor der Saison letztendlich so, Berlin war für mich die Mannschaft, die du schlagen musst. Da ist jetzt ganz viel passiert, wo sie nichts dafür können. Die Mannschaft, glaube ich auch, dass sich wieder sammelt. Ich glaube, dass die definitiv anderes Eishockey gespielt in diesen letzten 8 Spielen.
Die können auch Playoffs.
Genau, die wissen auch, wie man Meisterschaften gewinnt, was es dazu benötigt. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die letzten Jahre, und das meine ich nicht despektierlich, aber es ist so, waren die Gegner nicht so stark. Mhm. Die Gegner sind dieses Jahr stärker geworden. Mhm. Mannheim ist ein stärkerer Gegner als letztes Jahr. Punkt.
München Köln hat was gemacht.
Ist ein stärkerer, konstant stärkerer Gegner als letztes Jahr.
Ja.
München ist besser, Straubing ist besser, Ingolstadt ist gefestigt.
Nur ganz kurz, bei diesen Mannschaften für mich, in diesem Jahr ganz viel mit den Torhütern zu tun.
Auch? Ja.
Wirklich. Auch. Und ich glaube, auch da wird sich brutal was tun, anschieben. Da wirst du auch sehen nach diesem Break. Aber ich glaube, die Torhüter waren für viele Mannschaften selten so entscheidend, wie sie in diesem Jahr sind. Weil du hast in Köln mit Juve einen brutalen Torhüter, hast mit Felix Brückmann einen Wahnsinns-Torhüter noch dahinter. Du hast das Duo Franz Repp-Matson in Mannheim, die sind unglaublich Bibo stark.
In München.
Wir hatten gerade das Thema, die Bibo hat die Münchner Mannschaft um 2 Klassen stärker gemacht.
Ja, aber eine Top
Haukeland. Haukeland im Vergleich zu letztes Jahr.
Genau.
Klassenunterschied, sorry.
Ja, aber interessant finde ich nochmal den Punkt, den du eingeordnet hast gerade, dass diese Pause für Berlin vielleicht so ein Rettungsanker sein kann und vielleicht auch nochmal die Konkurrenz so ein bisschen ins Grübeln bringen kann. Siehst du es? Weil das ist auf einmal vielleicht so der Punkt, dass alle sagen, oh Mist, wenn die Berliner jetzt so weitergesurft werden auf dieser Welle und da fällt nochmal einer aus und dann der Byron nochmal weg, da haben sie gesagt, okay, die kommen vielleicht aus der Suppe gar nicht mehr raus, weil irgendwann kann eine Mannschaft, egal wie gut du bist, das vielleicht auch gar nicht mehr verkraften nach all diesen erfolgreichen Jahren. Ist das vielleicht so eine Gefahr auch noch für die Konkurrenz, die jetzt gedacht hat, okay, der große Favorit ist erstmal weg?
Ich sage jetzt mal, für Köln wird es eine riesen Challenge, weil die fangen wahrscheinlich jetzt drüber an nachzudenken. Ja, sie werden die Gejagten. Die müssen den Spannungsbogen jetzt erstmal hochhalten. Ja. Und ich würde es ihnen gönnen. Also ich sage jetzt mal, meine Tochter ist in Köln geboren und die Fanbase dort und immer wieder diese Zuschauerrekorde. Also es wäre schon mal toll, wenn Köln auch mal wieder eine Meisterschaft gewinnt und nicht nur die Arrivierten, die man dann immer bespricht. Mhm. Also ich fände das gut, aber für die wird es verdammt schwer. Mhm. Ja, und das läuft immer über die Torhüter mal so. Das ist die Geschichte.
Ja. Genau. Wenn man die Frage dann auch, wie eine Mannschaft abliefert in den Playoffs, nicht zwingend gewinnt der Hauptrundensieger die Meisterschaft, obwohl es sehr oft zuletzt der Fall war, wenn man die letzten Jahre nimmt, die letzten, vielleicht sogar 10 Jahre zurückgeht, dann war das schon immer ein Faktor. Aber jetzt haben wir eben auch diesen Olympia-Break auf eine sehr besondere Art und Weise. Ja. Und das ist eben das, was wir noch nicht so wirklich einschätzen können. Die Unbekannte, sind wir wieder bei der Mathematik. Ne? Variable bin ich nicht gut mit gewesen beim Rechnen. Also von daher bin ich raus.
Aber du hast es gut gesagt.
Ja,
okay. Verständlich verkauft. Für alle, ja.
Ja, hat sich gut verkauft, wie oft im Fernsehen. Es kommt vom Verkaufen.
Habe ich von dir gelernt. Ja, gibt's noch was, über das wir reden müssten, was die Deutsche Eishockey-Liga betrifft?
Wir können noch ein bisschen einzeln reden über wir können über den Aufsteiger noch reden, über Dresden. Wir können, für mich ist ein Thema Alex Blank als Einzelperson, der eine Breakout-Season spielt in Augsburg, ja, zum Beispiel.
Finde ich gut. Lass uns gerne mal einen deutschen Spieler ruhig
in diesem Kampf um Platz 10 können wir noch, weil der Rick noch ein bisschen Zeit hat, glaube ich auch.
Ja, ich habe gerade nur auf die Uhr geguckt.
Schon nach 9.
Ja, genau, deshalb.
Ja, deswegen, weil ich weiß ja, du hast noch Zeit extra.
Ja, ich habe Zeit, ich spreche gerne über
Eishockey. He's going in overtime. Ja, dann lass uns doch Platz 6, glaube ich, haben wir mit Berlin schon so ein bisschen besprochen. Klar, aktuell so dieses Duell gegen Fishtown Pinguins, genau, weiß man auch nicht genau, wie hoch die das Tempo halten können.
Schau, wie er sich freut jetzt, dass wir noch weitermachen.
Ja, ja, Bremerhaven muss man schon auch dann nennen, ja, weil die haben natürlich auch momentan einige Verletzte und mit Urbas fällt denen natürlich einer aus, das jahrelang so das Bremerhavener Eishockey-Herz wirklich war.
Und der König von Fishtown.
Der König von Fishtown.
Ja, die auch von den letzten Jahren von einem unglaublich hohen Niveau kommen.
Dann hast du ja auch Gudlewski so lange raus, ja, der natürlich auch der Rückhalt letztendlich war. Also ja, die Mannschaft muss sich auch erst finden. Also das ist auch spannend übrigens, bevor wir zu Platz 10 gehen.
Kriegt aber vielleicht ja auch einen überragenden Torhüter wieder zurück.
Ja, ist richtig. Ja. Davon ist auszugehen, weil Gudlewski
ist im Olympiakader.
Genau, reist auch an, Olympiakader für die Letten.
Ja. Und Platz 6 für Berlin sicherlich so das Minimalziel. Und Platz 10 auf der anderen Seite, da kann man schon sagen, können jetzt vielleicht auch tabellarisch nochmal zeigen, da betteln sich ja mittlerweile eigentlich sogar mehrere Mannschaften. Also es war vielleicht vor allem so ein Zweikampf, aber du weißt ja nie, was in den letzten 8 Spielen passiert. Also der Abstand ist jetzt auch nicht so dramatisch groß. Nürnberg hat das natürlich bislang in der Saison eigentlich auch sehr souverän gemacht, auf ihre Art und Weise. 59, 57 und 54.
Ich kann mich noch erinnern an unsere erste Sendung dieses Jahr mit der Saisonvorschau, dass wir gesagt haben, Nürnberg ist für uns die Mannschaft, die so diese Balance hält und wo es nach unten und nach oben kippt von denen aus.
Ja, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, aber die natürlich auch, finde ich, wenn sie jetzt im Bereich 8, 9 oder 10 reinsurfen, auch wieder eine ordentliche Saison
gespielt haben, ne?
Oder? Also ist ja keine Frage. Die hatten viele Verletzte, ja, und da wäre wahrscheinlich das eine oder andere mehr noch drin gewesen. Ja.
Gut.
Trotzdem ist es so, ich meine, letztendlich kämpfen da noch ein paar Mannschaften.
Ja. Ja.
Iserlohn ist jetzt... Sein.
Siehst du die auch noch drin?
Iserlohn, der hätten die 3 Punkte gebraucht am letzten Spieltag, ja, damit sie da nochmal die 3 Punkte...
11 bis auf Platz 10.
Dass sie da rankommen. Spielen. Sind sie 11?
Ja.
Echt? 46 auf 57.
Genau. Ja, dann sind sie 11. Dann ist es eigentlich für 8 Spieltage zu viel. Ja. Die nehmen sich zwar untereinander Punkte. Für Augsburg muss man sagen, ist es eigentlich erstmal ein Erfolg. Die sind fix nicht abgestiegen. Die letzten Jahre hatten sie das nicht. Die können natürlich jetzt ganz anders planen. Und gleichzeitig haben sie für die Fans und für sich selber jetzt nochmal die Zeit zu sagen, oh, so weit sind wir gar nicht weg von Schwenningen. Eigentlich können wir das nochmal angreifen. Genau. Also insgesamt bleibt es einfach spannend.
Genau. Also die sind voll dabei.
Ja. Dresden sehe ich keine Chance mehr, um das Thema jetzt dann abzuschließen. Also, ja, da schade, muss man ehrlich sagen, da war auch kein da war nicht dieses Aufbäumen da, da hat es nicht diese eine markante Stelle gegeben, wo sich das Team gefunden hat. Insgesamt hat sich dann schon bewahrheitet, was wir befürchtet haben vor der Saison, dass auf der einen Seite so die Qualität zu schwach ist und auf der anderen Seite auch der Kader viel zu alt ist. Du siehst das oft, der Kader findet im ersten Drittel einen Weg, ganz gut zu spielen. Die gehen auch hin und wieder mal 1-0 in Führung, dann gehen sie trotzdem 4-1 raus, also gegen sich. Und das ist dann schon auf der einen Seite ein Qualitätsmerkmal, auf der anderen Seite aber auch ein Merkmal, wo man sieht, dass die Schlittschuhläuferisch allein schon gerade mitkommen, über 60 Minuten. Also der Kader ist nicht gebaut, um in der deutschen Eishockey-Liga zu bestehen.
Hat euch beide das ein bisschen überrascht, dass der Abstand am Ende, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber bis jetzt 44. Spieltag, dann schon so groß war, also dass man eigentlich kaum Aktien hatte, als Dresden so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, okay, vielleicht können wir irgendwo irgendwas anzünden, dass wir doch noch in der Liga bleiben, aber es sieht nicht daraus. War das für euch eine große Überraschung?
Ja, also zwischendurch gab es für mich sogar echt dumme Hoffnung, aber es zeigt sich doch, dass der Unterschied zwischen DL2 und DL schwierig ist. Das gleiche von der Oberliga in der DL2. Und wenn dann so ein Aufstieg feststeht, ist ja in der letzten Konsequenz die Kaderplanung ja schon echt eine Challenge, weil man in der Regel sehr spät verbindlich werden kann mit den Spielern.
Das stimmt.
Ja, ich finde es schade für Dresden, dass es jetzt wieder runtergeht, weil der Standort an sich, ja, mit der Stadt Dresden an sich, das wäre ja schon irgendwie DL-tauglich. Ja. Mal gucken, was jetzt von unten kommt, ja, ob das jetzt Krefeld sein wird, Kassel, das wird auch recht spannend werden. Ja. Düsseldorf sieht man ja auch abgestiegen, ja. Die tun sich in der DL2 sehr schwer. Also wahrscheinlich eher ist es leichter, in der Liga zu bleiben, als wieder hochzukommen. Ja. Sieht man ja, wie lange Krefeld es probiert und Kassel probiert und sie schaffen es dann doch immer wieder nicht. Ja. Ich hätte mir schon erhofft, dass Dresden schon mehr Wettbewerbsfähigkeit mitgebracht hätte, ja. Dass es um den Abstieg spannender wird. Natürlich für die anderen Mannschaften wie Frankfurt, Iserlohn oder Augsburg, was dann für diejenigen dann letzten Endes eine relativ einfache Saison in dem Sinne, ja, weil da Dresden war anscheinend dann doch zu schwach für die Liga war. Ja.
Ja, das Schöne zumindest auch in Dresden finde ich, dass da die Euphorie, kann man es jetzt nicht mal nennen, aber dass der Beistand der Fans zur Mannschaft so ein bisschen gleich geblieben ist. Ja. Also man hat die Halle eigentlich immer voll bekommen, auch wenn es sportlich ja schon lange immer tabellenmäßig ganz, ganz unten ist. Also das zeigt eigentlich auch, dass da ein großer Hunger da war, dabei zu sein, DL zu sehen und eben auch so eine Stadt zu supporten, die eben auch da gute Arbeit macht, auch im Jugendbereich übrigens.
Genau, und es ist auch gewachsen. Ich wollte es gerade sagen, es ist auch gewachsen. Du siehst das schon, dass das die letzten Jahre nicht nur wirtschaftlich gewachsen ist, sondern auch vom Fanzuspruch gewachsen ist und dass die das schon einordnen können, dass sie sehen, da können wir jetzt dieses Jahr mit dem Kader nicht hin.
Ich glaube aber trotzdem, dass Dresden auch gefestigt ist, dass das ein langfristiges Projekt ist, wenn sie drin geblieben wären. Gut.
Ja.
Ich glaube aber, die werden weiteren Anlauf nehmen. Da ist eine dritte Eisfläche in Planung und so. Also das ist nicht so, dass die da aufstecken oder irgendwas, sondern ich glaube, der Mike Walsdorf und so, die sind auch, die denken ja ein paar Jahre voraus. Deswegen glaube ich schon, dass wir Dresden eventuell auch wiedersehen.
Last but not least, ihr dürft noch mal ganz zum Schluss das Eishockey-Orakel sein. Wer wird deutscher Meister?
München.
Cool. Alex? München und Köln? Okay, München ist auch eine interessante Aussage, sehr gut. Werden wir euch nochmal beim Wort nehmen. Und wie weit kommt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Olympischen Turnier, Männer wie Frauen?
Die Männer mindestens Viertelfinale.
Also Viertelfinale.
Viertelfinale, denke ich mal, ist erreichbar. Das können sie schaffen, obwohl es schon eine harte Nummer werden wird, wenn man sieht, was da an NHL-Qualität aufs Eis kommen wird, ja, von den ganzen Nationen her. Bei den Damen ist es schwierig einzuschätzen. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn die ins Viertelfinale kommen, wäre es ein großer Erfolg.
Okay, zweimal Viertelfinale. Alexander, was sagst du?
Ich sage einmal Viertelfinale bei den Frauen.
Jetzt haut er einen raus.
Für mich ist es noch nicht gesetzt, dass die anderen Mannschaften, die auch, ich sage jetzt mal, mit NHL-Spielern sich erstmal finden müssen, vielleicht mehr NHL-Spieler haben wie wir, dass die dann automatisch besser funktionieren.
Jetzt zittern, kommt der Hot-Take noch? Kommt er?
Ja, Medaille ist drin.
Sehr gut. Okay. Dann sage ich einfach, du hast Bronze gesagt, okay?
Minimum.
Minimum. Medaille. Sehr gut. Also das ist doch schon ein sehr schöner Optimismus zum Abschluss dieser Runde. Dann vielen Dank, dass ihr da wart, Jürgen und Alexander. Und dass ihr das für den guten Zweck und für die gute Sache getan habt. Und wart natürlich herzlich willkommen hier bei uns in der kleinen Rundenshow. Dankeschön. Danke, Goldi.
Danke dir.
Und danke, Basti Schwele. Bitte, kannst du zu guter Letzt mir noch mal sagen, was du da eigentlich für einen komischen Zettel an so einem komischen
Blatt hast? Ich hab diese Kelle gefunden, hier bei dir hinten drin, und fand die jetzt so, dass ich da meinen Notizzettel aufhängen konnte.
Du musst es schon in die Kamera halten.
Du hast die Ausstattung geklaut hier, oder was?
Ja.
Okay.
Da ist einfach, das ist normal hier, glaube ich, als Garderobe gemacht oder gedacht.
Kreativ wie immer.
Siehst du? Ja.
Sehr gut. Gut, dann soll es das gewesen sein. Natürlich nicht zum letzten Mal mit der Eishockey-Show. Selbstverständlich kommen wir wieder, wenn es dann auch wieder losgegangen ist mit jeder Menge Eishockey in der Penny DL. Freuen uns jetzt erstmal auf ein tolles olympisches Turnier. Und vor allem natürlich noch mit dem Hinweis, dass wir selbstverständlich am 4. Februar das auch mit Harry Kreis schon angesprochene Vorbereitungsspiel in Bozen gegen Italien live übertragen. Seid jederzeit herzlich eingeladen. Da gibt es vielleicht so den ersten Anschmecker für die Mannschaft, auch wenn es dann auch nicht mit dem vollen Kader und mit der vollen Kapelle ist. Aber sicherlich lohnt es sich, da reinzuschauen und wie die Mannschaft sich da schlägt, kurz vor dem Start in Mailand. Und jederzeit natürlich viel Sport hier bei uns beim Magenta Sport. Es gibt Fußball weiterhin. Dritte Liga läuft. Ja, die machen natürlich keine Pause. Olympic Break gibt es da nicht. Das nur so ganz nebenbei. Golf. Basketball, Golf. Hockey, Pro League, also es gibt
Hallenhockey.
Ohne Ende
Sportart. Nein, ist schon vorbei.
Das ist wieder Failed Hockey. Das war das große Turnier, EM. Das ist schon wieder passé. Genau, du hängst hinterher.
Ist ja wurscht.
Du hängst manchmal, Rick.
Ich kann mir das immer noch anschauen.
Du hängst manchmal.
Das kann man sich immer noch anschauen.
Das ist so bei Magenta, aber auch schon länger.
Ja, du guckst Wiederholung.
Hast du gut erkannt.
Dein ganzes Leben ist eine Wiederholung. aber manchmal auch eine schöne. Also in diesem Sinne,
alle vier lachen.
Ihr könnt diese Sendung sicherlich auch nochmal wiederholen. Wer es möchte, jederzeit. Beste Grüße.
Ihr könnt mithängen.
Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns.
Ciao. Ciao.
Live bei Magenta Sport.